Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 96, heute mit Matt.
Hallo.
An der VoIP-Leitung der Pfleidi. Und. Oh, wieso nur oder so?
In. Pfleidi in HD.
Ja. In HD, in Heidelberg. In Heidelberg, HD, egal. Der Witz wird nicht besser. Genau. und mit meiner einer, ich bin Ingo, hi hi. Ja. Der Pfleidi ist umgezogen, deswegen müssen wir den jetzt hier irgendwie remote reinholen. Und der Rest ist irgendwie immer noch verschollen. Der Felix, keine Ahnung.
Nennen wir es verschollen.
Genau, kommen wir. Verschollen sind auch so ein bisschen die TrueCrypt-Entwickler. Die sind auch schwer zu erreichen. Und sind unser Toter der Woche. Denn die haben beschlossen irgendwie, nee, wir haben keine Lust mehr, lass mal in Ruhe. Machen wir nicht mehr, haben wir keine Lust. Also TrueCrypt ist tot. Und zur Erinnerung, TrueCrypt war dieses Cross-Plattform, ich verschlüssel mal so ein Dingi und irgendwie blöd oder so.
Ja, vor allem, weil man konnte es ja nie auditen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also man hätte ja ein Security-Audit machen müssen, dass es auch wirklich so ist, wie sie es versprechen.
Na gut, aber der Quellcode war ja offen gelegt.
Ja.
Und man konnte sich nicht selber kompilieren?
Kann man machen, aber wenn halt viele andere das anderweitig verwenden, also.
Ja, es war auf jeden Fall keine Open-Source-Lizenz, also keine von der OSI zertifizierte Lizenz. Die war zwar irgendwie so halb offen, aber hatte ja, wie du gesagt hast, ein paar Restriktionen. Und das macht jetzt auch so das Weiterentwickeln schwer. Also klar, die Entwickler haben jetzt keine Lust mehr und wollen jetzt nicht mehr weiterentwickeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Anlass war. Es gab irgendwie jetzt ein Audit von irgendwelchen Leuten, die den machen wollten und haben halt auch gemerkt, irgendwie die TrueCrypt-Entwickler sind irgendwie schwer zu erreichen. Aber den Audit machen sie jetzt erstmal schon noch zu Ende. Also die wollen sich auch OpenSSL dann angucken, diese Gruppe. Noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Anlass ist, aber zumindest ist jetzt irgendwie rausgekommen, nee, die ehemaligen Entwickler haben keine Lust mehr. Das ist schon ein bisschen blöd. Weil tatsächlich ist TrueCrypt an einigen Stellen immer noch das Mittel der Wahl. Man könnte jetzt klar sagen, ja, wer braucht schon TrueCrypt noch? Irgendwie unter Linux kannst du es mit DMCrypt machen und am macOS mit FileVault, genau. Mhm. Und unter Windows mit BitLocker. Also es hat ja jeder irgendwie seins. Aber wenn du doch mal irgendwie einen verschlüsselten Container auf einem USB-Stick haben möchtest und der soll von allen Betriebssystemen gelesen werden, war halt die einzige Möglichkeit TrueCrypt, würde ich mal sagen. Zumindest ist mir gerade nichts anderes bekannt. Also okay, oder du machst es halt mit GPG verschlüsselt oder sowas, aber dann ist es halt schon einfacher, wenn du viele Dateien reinlegen willst, das mit einem TrueCrypt-Container zu machen. Ja, und jetzt gibt's es oder soll es erstmal nicht mehr geben. Schon blöd. Hm. Genau. Es gibt jetzt auf jeden Fall Leute, die wollen das Zeug weiterentwickeln, also egal an was für einer Stelle das jetzt gescheitert ist. Irgendwelche Schweizer, die sich das jetzt so ein bisschen annehmen wollen, oder es gibt, glaube ich, so ein paar andere Projekte, die sich das auch angeguckt haben und dann noch weitermachen möchten. Das Problem ist, wie gesagt, diese TrueCrypt-Lizenz, die irgendwie ja sagt, dass man das Zeug nicht kommerziell irgendwie weiterentwickeln kann, darf, soll und wenn dann irgendwie auch den Namen TrueCrypt nicht verwenden darf. Ja, gut, es macht es natürlich für Umsteiger einfacher, wenn das irgendwie TrueCrypt 2 heißen kann oder sowas. Oder man das komplette Projekt übernehmen könnte zum Beispiel. Das wäre schon einfacher. Ja, mir auch nicht. Also deswegen, also die Lösung war bisher immer TrueCrypt. Also ich habe das öfter im Einsatz gesehen, also gerade unter Windows, und da war es halt dann geschickt, dass ich das auch unter meinem Linux aufmachen konnte. Also das war gut, die GUI, da kann man sich drüber streiten, die war nicht wirklich schön, aber es hat halt immer gut genug funktioniert.
Ja.
Ja, also die einzige Möglichkeit bliebe halt wirklich Dateien einzeln zu verschlüsseln mit GPG. Was anderes fällt mir nicht ein.
Oder hier
Und
mit
das ist halt.
unserem absoluten Favorite. Wie hieß es nochmal gleich?
Was?
Ich habe den Namen mittlerweile auch vergessen.
GSFS?
Nein,
Doch, GSFS
dieses
kann das alles.
Keyding, dieser, ja, bestimmt auch, ja.
Keyding? Keybase auch.
Genau.
Ja,
Genau, da kannst du
aber.
auch Dateien einzeln mit verschlüsseln. Macht
Ja
bestimmt
gut,
Spaß.
aber der macht ja auch nichts anderes als GPG nehmen.
Ja.
Und das gibt's für Linux und Mac? Ja. Okay. Ja, gut, müsste man mal ausprobieren. Also ich habe EncFS jetzt tatsächlich auch noch nicht verwendet. Also mal schauen. Naja. könnt ihr uns in die Kommentare posten. Ja, trotzdem, die Situation ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Also, weil es da ja vorher jetzt auch Gerüchte gab, irgendwie, dass TrueCrypt nicht sicher ist. Ich weiß jetzt aber auch nicht, inwiefern die stimmen. Man muss mal diesen Audit erst komplett abwarten. Die wollen ihn ja noch zu Ende machen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und vielleicht, also die, die es machen, die sind die Open Crypto Audit Project. Können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Und ich meine, wer auch immer die Arbeit fortführt, vielleicht klappt das ja, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und ich meine, wenn dann wirklich mal eine bessere Lizenz nochmal dabei rumkommt, wäre das ja auch zum Guten für alle. Vielleicht lassen sich die TrueCrypt-Entwickler da ja auch noch auf irgendwas ein. Jo. Okay, kommen wir zum Tumblr der Woche. Diesmal rausgesucht von Erik, via Twitter zugespielt. Ich habe nichts Besseres gefunden. Und ihr habt nichts reingeschrieben. Deswegen ist es auch ichbindeutschland.tumblr.com. Man sieht lauter junge Leute, die ein Schild hochhalten. Und darauf schreiben, was ihnen so wahrscheinlich mal passiert ist oder was sie gefragt wurden. Zum Beispiel wirst du im Sommer auch dunkler oder wenn man einen ausländisch klingenden Namen hat, ob man selber Polen, Tschechien oder Norweger oder was auch immer ist. Und dann die Antwort ist nein, ich bin Deutsche oder Deutscher, weil sie halt anders aussehen, in Anführungsstrichen. Und ja, sieht ganz nett aus. Also so mal, um wieder Gedanken anzuregen, einfach, dass es Leute gibt, die vielleicht eine dunkle Haut haben oder vielleicht ein Kopftuch tragen, aber deswegen trotzdem nicht weniger gut Deutsch können als andere Leute, vielleicht manchmal sogar besseres Deutsch sprechen als andere Leute, die hier
sind. Es geht ja nicht nur um das Deutsch sprechen, sondern es geht ja um das Deutschsein in dem Sinne. Also sich mit den Werten unserer Gesellschaft identifizieren oder so. Das ist mir persönlich zum Beispiel viel wichtiger, dass jemand irgendwie da ähnliche Werte teilt, als ob jetzt jemand die Sprache perfekt kann. Also, und damit meine ich jetzt nicht Werte wie Sauerkraut, Würstchen, Bratwürstchen,
Lederhosen
und Hausschuhe. Also
und Feste feiern, Bier trinken.
Bier ist ein ganz großer Wert. Nee, natürlich sowas wie, keine Ahnung, Respekt und Rücksicht. Das fehlt ja immer mehr Menschen. Und ein paar von den Sprüchen irgendwie finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber ich meine.
Ja, aber es zeigt halt gut, dass nicht alle, die wo man vielleicht was vermuten oder dass viele Vorurteile haben, die einfach so nicht stimmen, sagen wir so.
Ja, ich meine, das ist halt auch so ein, viele von den Sprüchen sind so, da kann man nachvollziehen, dass jemand, die das ernsthaft gefragt hat, also, und manche von denen sind so absurd, dass man denkt so, also, das hat halt irgendein, Entschuldigung, Idiot, mal, der sonst nichts denkt, diese Leute gefragt. Also, ja. Spiegelt jetzt vielleicht nicht unbedingt die Intelligenz der gesamten Gesellschaft wider.
Ja, das sind auch Leute, die dann.
Das sind ja alles eher Negativbeispiele.
Ja.
Aus den 90ern, was fällt mir denn da jetzt für ein verwerflicher Spruch zu ein?
Ja, gut. Dann zum Open Apache Graveyard der Woche. Ich meine, es ist eher nur witzig, weil ich es einfach nur erwähnen wollte, also Apache Stratos ist jetzt aus dem Incubator raus und ist jetzt Top-Level-Projekt.
Was ist
das? Ja, das kann.
Die haben so viele Projekte bei Apache,
das setzt Das setzt auf Apache J-Clouds auf. Kennst du nicht die Apache J-Clouds?
Das hört sich schon mal sehr gut an, ja. Auf ja. jeden Fall. Moment, ich lese hier Dinge wie PAS, APAS, IPAS,
DPAS. Ja, ist doch schön.
Wunderschön. Ursprünglich von WSO 2 entwickelt.
Ja, okay. Ist eine ja. Plattform-as-a-Service-Lösung. Also eine PaaS-Lösung.
Eine PaaS-Lösung.
PaaS, PaaS, IaaS, DaaS. Sehr gut.
Ja,
alles
aber,
sehr schön.
Aber Stratos, ja, toller Name.
So. Apache Stratos setzt auf Apache J-Clouds auf.
Hm, da heißt der Red Bull Stratos oder so. Ja. Genau.
Gut. Ja, also wieder was, was total viele Leute verwenden, deswegen kennen wir es auch so gut. Hm. Ich meine, wieder mal nichts dagegen. Es kann wahrscheinlich die beste Software auf der ganzen Welt sein, aber es kennt kein Schwein und verwendet niemand. Und deswegen Abgleich auf den Open Apache Graveyard. Ja. Gut.
Schön.
Dann, wir haben ja schon, kommen wir zu den News. Wir haben ja schon eine Weile nicht mehr gesendet und deswegen müssen wir nur mal kurz sagen, wir haben gewählt. Also, Flydi nicht, aber alle anderen haben gewählt. Also, Flydi konnte nicht wählen, er war irgendwie.
Flydi.
Die wurde es verwehrt. Ja.
Ja. Das wäre eigentlich super, wenn man einfach nur deswegen so jetzt die Wahl für ungültig erklärt. Flydi wurde die Wahl, das Wahlrecht irgendwie aus niederen Gründen entzogen. Und
es waren in Stuttgart ein paar Fälle. Es waren auch irgendwie zwei oder irgendwelche Leute sind irgendwie um 17.59 Uhr irgendwie weggeschickt worden, weil sie irgendwie zumachen wollten.
Ja, das sind halt, wenn man die Postbeamten irgendwie im Wahlstudio.
Ja, eigentlich hätte man denen auch einfach auch mal auf die Nase hauen müssen und sagen, ich will hier jetzt noch rein. Weil wer bis 18 Uhr drin ist, darf halt auch noch wählen, ja.
So ist
egal,
das.
Wie lange die da Überstunden machen müssen.
Ja, wobei, genau, also es wurde dann ja klargestellt, es ging dabei leider darum, denen wurde der Zugang zum Wahllokal verwehrt. Wären sie drin gewesen, dann hätten sie noch wählen können. Also
es ist ja, nicht ja,
so,
aber
dass
es war
man
halt
die Leute rausgeschmissen hat aus dem Wahlraum, sondern
genau,
man
aber
hat nur
es war halt noch kurz vor knapp, also das hätte also, noch eigentlich reichen
ja,
müssen.
Nur in großen Airquotes, ja.
Und irgendjemand anders hatte seinen Personalausweis vergessen und den haben sie auch wieder nach Hause geschickt, so nach dem Motto, nee, ohne Personalausweis geht nicht, dabei geht das schon, ja. Oder nee, wie war, nee, den Wahlschein vergessen, aber Personalausweis dabei oder so, genau so
ja,
rum.
Ja, und das geht schon. Ja.
Das geht schon, also ja, so ein paar Sachen. Also Plady war nicht der Einzige, der ungewollt nicht wählen durfte.
Das ist aber krass, wenn die das so auf die Reihe kriegen, dass die so schnell mitbekommen, dass du jetzt da bist und naja. Da haben die Überstunden geschoben in beiden Meldeämtern, nur wegen
dabei
ihr.
Kannst du doch, musst du doch zumindest bei vielen Wahlen irgendwie 3 Monate vorher da irgendwie sein, um dann zu wählen. Also eigentlich, naja. Auch okay, muss er auch mal hier an die Stuttgarter Zeitung noch eine Beschwerde schreiben oder so.
Ja. Das wissen wir nicht. Und natürlich kannst du jetzt nicht, wie der Ingo gesagt hat, der Stuttgarter Zeitung schreiben. Die ist für dich ja nicht mehr zuständig. Briefwahl hattest ja. du gesagt. Briefwahl war ja auch total komisch. Also hier in Stuttgart zusätzlich noch, weil doch irgendwie Kommunalwahl war, was der verschönernde Begriff dafür ist, dass man irgendwie wiederum zwei verschiedene Wahlen machen musste und bei einem so riesen kilometerlange Stimmzettel und man musste bis zu 60 Stimmen vergeben und man konnte, wie heißt das,
kumulieren
und panaschieren und sich
wobei
sonst was wischt.
Immer noch keinen Sinn macht.
Und wenn man sich die Mühe gemacht hat, also einfach immer, ich bin jedes Mal entgeisterter über die Ergonomie von Briefwahl. Also da musst du dann, da kriegst du irgendwie 5, 6 verschiedene Umschläge, die du in einen, also der Witz ist ja auch, der äußerste Umschlag, der ist nur marginal größer als die anderen Umschläge, die du da reintun sollst. Also es geht irgendwie, aber.
Und du musst auch aufpassen, dass du an den richtigen Stellen Kreuze machst und unterschreibst.
Ja, genau. Und dann muss man, ja, dann muss,
Muss
es
ja
ist
den
ja immer,
ganzen
man muss ja
Zettel vorher
irgendwie den
lesen.
Wahlzettel nehmen, der kommt in einen Umschlag. Dann kommt da außen rum die eidesstattliche Erklärung oder wie das
Ja, mit
heißt, mit
Unterschrift und
Unterschrift und
Kreuz
an
an
der
der richtigen
richtigen
Stelle.
Stelle. Ja,
Ja.
genau, dass man schwerbehindert ist
Genau.
und das gar nicht darf oder so. Und das muss dann auch nochmal außen rum und das kommt dann wiederum in einen weiteren Umschlag und das macht man für jede Wahl. Ich glaube, bei der Kommunalwahl konnte man die dann beide
Bei der
Wahlscheine in
Kommunalwahl und einmal
eins und
Regionalwahl
ah,
hat
also
das
da muss,
zusammen.
das, da hat man echt das Gefühl so, also ich habe das dummerweise auch so am letzten Abend, wo ich dachte, das geht noch so nachts um 12 irgendwie gemacht, das war echt nicht die schlauste Idee.
Ja, wir sind ja auch noch nach Berlin gefahren und deswegen haben wir auch am letzten Tag, so Freitag, tatsächlich noch Briefwahl gemacht. Und es war auch ein bisschen schwierig dann irgendwie, wenn du musstest in Stuttgart das Ding an die richtige Stelle einschmeißen, in den Briefkasten. Damit die noch rechtzeitig da sind, weil wenn du es am Freitag in die Post getan hättest, wäre es eventuell nicht mehr
Mehr
bis
da
Sonntag
gewesen, ja.
ins Auszählbüro gekommen. Und dann musst du es irgendwie in Stuttgart in den Briefkasten schmeißen. Also in das Auszählbüro-Briefkastenteilchen in der Stadt.
Dass er direkt ohne den Umweg.
Ja, ohne Post, sondern direkt im Haus Briefkasten, mal Umschläge rein. Genau, aber die haben uns gesagt, dass Freitag eventuell schon nicht mehr so günstig ist. Besser ist, man fährt da zu diesem Haus, wo das
Das
eh
ist
alles
schon
ausgezählt wird.
echt traurig.
Ja.
Also weil
Ja.
ich habe mich davor dann auch immer wieder gefragt, so, bis wann sollte ich das denn mal machen und so, habe es halt so ein paar Tage vor mir hergeschoben und habe dann nur diese total zuverlässige Aussage auf dem einen Wahlschein gefunden mit, ja, man soll das halt so rechtzeitig in die Post werfen, damit, dass man sicher sein kann, dass es am Wahlabend dort ist. Ja, danke dafür. Ich habe so großes Vertrauen in die Deutsche Post, dass sie Dinge überhaupt zustellen, geschweige denn. Also ganz ehrlich, da fehlt mir auch ein bisschen die Rückmeldung. Da fehlt mir irgendwie so eine Art Einschreibenfunktion oder so daran, dass ich weiß, okay,
Einschreiben mit
das ist auch
Rückschein.
angekommen.
Mit Rückschein.
Ja, also ich traue denen mittlerweile alles zu. Also nicht böse Absicht, dass sie jetzt irgendwie so erkennen, die Stimme von dem Matt, die schmeißen wir jetzt mal weg. Der hat bestimmt nur die AfD gewählt oder so.
Dann hätte man sie wirklich wegschmeißen können.
Ja, ich bitte darum, ja. Patriotische Doppelwahl? Meinst du diese Plakate von der NPD und. aber das ist
Sehr
natürlich
gut.
gefährlich.
Ja.
Also ich meine, das ist natürlich schön, aber
Nee, es ist
heieiei,
gut.
heieiei.
Ja.
Giovanni Di Lorenzo hat also viermal gewählt oder wie?
Ja, das war auch so eine Story. Ja.
Ja, also da ist ja so viel schief gegangen irgendwie. Ich meine, Wahlbeteiligung war ja eh unter aller
Naja, dadurch,
Kanone.
dass in 10 Bundesländern ja gleichzeitig Kommunalwahlen waren, war die Beteiligung gar nicht so schlecht. Also ist ja raufgegangen, knapp unter 50%. Das
Ist
ist
immer noch
gut. Also
schlecht.
schlecht, aber im Verhältnis zu allen anderen ist das immer noch gut und im Verhältnis in den letzten Jahren.
Ja,
Ja, also es war nur
sehen wir jetzt so rum, ja.
jeder zweite war nur wählen. Oder hier können wir ja an einer Hand abzählen, Fleide war zum Beispiel nicht wählen. Also von daher kein Wunder, dass es nur jeder zweite war.
Genau, Pleidi. Was hast du dir gedacht?
Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe so eine tolle Übersicht gefunden, wo man sich mal so durchklicken kann, wie die einzelnen europäischen Länder gewählt haben, wie das alles aussieht, wie die Zusammensetzung des EU-Parlaments ist und genau, schön interaktiv, da kann man die einzelnen Länder dann anklicken und sieht, wie viel, was die gewählt haben in ihren Ländern und auch zu welchen Fraktionen im EU-Parlament dann die jeweiligen Parteien gehören und wie viele Sitze. Also wenn du zum Beispiel auf Belgien klickst, steht dann da die oberste Partei Niveau Allemans Allianzi, keine Ahnung, scheint eine grüne Partei zu sein, also gegen die vier Sitze, die die gekriegt haben, zusammen zu dieser grünen Allianz, die es gibt im Europaparlament. Und dann Partei 2 ist irgendwie Open VLD und das ist irgendwie eine, da wo auch die FDP drin ist, also eine liberale Partei. Also gehen die drei Sitze dann in...
Das sind auch immer so lustige Namen dann teilweise, also die Alde, ja, die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa und auch hier die EVP, die Europäische Volkspartei, also das ist so der europäische Oberbau oder Überbau für die CDU und die S&D, die Progressive Allianz der Sozialdemokraten, oh mein Gott, da hat man auch irgendwie an der Marketingmaschine gerührt für die Namen.
Ja, aber das ist eine schöne Übersicht, also könnt ihr euch mal angucken, wie die einzelnen Länder gewählt haben und wie sich dadurch das EU-Parlament zusammensetzt und welche Partei verloren hat und gewonnen hat. Und ist mal ganz lustig, so durchzuklicken durch die einzelnen Länder, wie die so gewählt haben, wo eher so die Konservativen stark sind, wo eher die Grünen stark sind.
Ja, und
nicht hier, klicken sollte man vielleicht auf Frankreich, weil da die...
Das tut weh.
Ja, das tut weh.
Also Martin Sonneborn hat ja seinen Sitz bekommen dann
schon. Ja, aber ganz spät in der Nacht noch. Also es war so irgendwie das letzte, ich glaube zwei Wahlkreise waren noch nicht ausgezählt, dann stand es erst wirklich fest, dass sie tatsächlich reinkommen irgendwie. Ja. wird sich intensiv...
Kann man sich da irgendwie bewerben?
Ja, genau, kannst jetzt noch kurz in die Partei eintreten, um dann da noch mit drauf, weiß ich nicht, ob das im Vorhinein festgelegt wer sein muss, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er sich 4 Wochen intensiv auf seinen Rücktritt vorbereiten, aber ich hoffe, dass er wenigstens so irgendwie ein paar Reden schwingt, weil die würde ich dann schon gern sehen. Das muss dann schon ein bisschen witzig sein. Ja. Also weil man ja mit 0,6% reinkam, kamen auch so ein paar ganz komische Parteien wie die Familienpartei rein. Wenn man den ihr Programm anguckt, würde man die auch lieber nicht wählen. Also, ja, es ist so.
Ja, aber das ist ja super, weil das ist halt so der perfekte Name. Bist du gegen Familie oder was?
Ja,
Ingo,
speziell ja, ich bin gegen Familien, dieses blöde Pack. Rotten sich da zusammen.
Ja, genau. Oder die Tierschutzpartei.
Ja.
Wo ich auch irgendwo gelesen habe, dass die irgendwie nach rechts ein bisschen offen sein sollen.
Ja.
Aber er war ein hohes Tier, das ist wichtig. Entschuldigung.
Deswegen haben sie gewählt.
Oh mein Gott.
Schön. Ja, sei es drum. Also könnt ihr euch mal angucken, wie das, wie die Leute so gewählt haben in den einzelnen Ländern. Ganz schön. Ganz nett und ich hoffe, ihr habt natürlich alles Richtige gewählt und ihr wart vor allem wählen, weil nur so funktioniert es mit unserer Demokratie. Was da jetzt gerade passiert, ist natürlich traurig für alle irgendwie, dass sie jetzt immer noch da rum lamentieren und hier Großbritannien sagen, ich will aber nicht, nein, ich trete aus, wenn ihr nicht, bla. Das ist schon ein bisschen traurige Manier, aber naja, die werden es schon irgendwie gebacken kriegen irgendwann mal hoffentlich. Kommen wir zu einem viel, viel besseren Thema. Titzen!
Titzen hoch 3!
Ja, ist nämlich jetzt erst richtig, also wir
Europa hat gewählt.
Titzen. Genau. Es gibt mehrere News. Also Samsung ist dabei, jetzt tatsächlich ein Telefon rauszubringen. Wir hatten es ja schon ganz, ganz oft erwähnt, dass jetzt endlich demnächst auf jeden Fall irgendwann mal ein Titzenphone rauskommt. Aber nun lässt sich verkünden, das Samsung Z kommt jetzt wirklich. Und es kommt mit Titzen. Nachdem Titzen ja in den letzten paar Wochen und Monaten zumindest schon auf Smartwatches kam und sie, glaube ich, ihre ganzen Uhren da irgendwie umstellen wollen auf Titzen. sie es jetzt für Fernseher auch einbauen wollen. Kommt es jetzt tatsächlich auch auf das Samsung Z? Und das Samsung Z ist ja so ähnlich wie das Galaxy S5 von den Spezifikationen her.
Einfach mit Pizzen und ohne App Store.
Nee, mit
Google Play.
Mit, ja, mit ihrem eigenen App Store natürlich. Dafür haben sie auch. Na, also sie haben wohl 4 Millionen US-Dollar schon ausgegeben oder ausgelobt für App-Entwickler und alle, die mal Bada-Applikationen geschrieben haben.
Die drei.
Die drei, die Bada-Applikationen, haben wohl auch Geld gekriegt, dass sie ihr Zeug portieren. Also die 5 Applikationen wird es wohl geben. Und vielleicht wird es ja noch eine Menge geben. Also wenn Samsung jetzt wirklich das Ding überall drauf schiebt, dann könnte es auch sein, dass das dann ein paar andere Leute noch anzieht.
Das ist halt die Frage, für wen der Aufwand sinkt. Also sinkt der Aufwand für Entwickler, sodass man das so bewerben will? Oder sinkt der Aufwand für den Hersteller? Also Samsung hat ja vorher schon Fernseher mit Android und so weiter ausgestattet. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und Telefone und Tablets und dann auch andere Dinge noch. Und das heißt halt auch, also bei Samsung selber konnte man da vereinheitlichen. Das muss gar nicht unbedingt erstmal für Entwickler, die dann für die Plattform von Samsung entwickeln, interessant sein, sondern man kann ja erstmal so intern da vereinheitlichen und dadurch Kosten einsparen. Und wenn es dann noch klappt, dass die Plattform über Grenzen hinaus interessant wird, dann ist interessant. Aber man sieht es ja, wie zum Beispiel Apple irgendwie iOS und macOS zwar, kommen wir später noch dazu, jetzt immer mehr miteinander verschmelzen lässt, aber vom Betriebssystem her weiterhin voneinander trennt. Auf macOS heißt es AppKit und auf iOS heißt es UIKit. Ja gut, das ist, ja, also ich finde, da muss man nochmal differenzieren zwischen was die Benutzer von der Plattform wollen und was die Entwickler von der Plattform bereitstellen wollen. Und ich glaube, du hattest da vorher auch schon den richtigen Punkt angesprochen. Ich glaube einfach, es ist zu weit das Ganze gestretched, zu weit gezogen. Also ein Smartphone und ein Tablet und vielleicht noch in Richtung irgendwie kleineres Gerät oder alles zwischen Smartphone und Tablet über eine Plattform abzudecken, wie es bei Android gemacht wird, wie es bei iOS gemacht wird. Das halte ich, weil die Bedienkonzepte, die Bedienparadigmen noch gleich oder ähnlich mindestens sind, halte ich noch für machbar. Aber von einer Smartwatch über ein Smartphone, ein Tablet bis hin zu einem Smart TV gehen zu wollen und das alles mit einem Ding vorne abfrühstücken zu wollen, das halte ich auch für ziemlich weit hergeholt oder ziemlich unmachbar, weil natürlich so ein Fernseher ein ganz anderes Benutzungsverhalten hat als jetzt zum Beispiel ein Tablet und das wiederum ein ganz anderes Benutzungsverhalten hat als eine Uhr. Ja. Es ist halt immer, wenn man sowas baut oder sowas konzipiert, man ist leicht als Entwickler von sowas, glaube ich, versucht, da so ein Best of both Worlds drin zu sehen. So, ja, Symbiose, das spielt sich gegenseitig in die Hände und wir haben dadurch positive auch Einsparungseffekte an Entwicklern und so weiter. Ja, und wir können dadurch, dass wir das beides auf der gleichen Plattform haben, auch mehr Entwickler ansprechen. Man riskiert aber gleichzeitig, dass es häufig statt genau dem, also Synergieeffekten, statt dem zu einem faulen Kompromiss wird. Und ich glaube, das sieht man bei Windows 8 bzw. dem Surface sehr gut, was prinzipiell keine schlechte Idee ist. Irgendwie ist es so umgesetzt, dass es eher zu einem faulen Kompromiss wird. Das wäre schon lustig. Dann brauchst du den.
Könnte es aber auch geben. Also das ist glaube ich nicht so.
Du musst immer
Nee.
aufstehen und zu deinem Fernseher vorlaufen und ihn dann antatschen. Ja, also genau, es sind
Aber bei der
völlig andere Bedienkonzepte und es sind auch völlig andere Nutzungskonzepte. Also eine Smartwatch, eine Uhr benutze ich einfach ganz anders als ein Fernseher. Ein Fernseher läuft dauerhaft und auf eine Uhr gucke ich hin und wieder mal drauf und dann habe ich ganz andere Prioritäten, was die Präsentation des Contents, des Inhalts angeht, als auch was zum Beispiel die Responsiveness angeht. Also ich habe so einen Samsung Android-basierten Fernseher daheim und der hat einen riesigen Nachteil, nämlich den, immer wenn ich den das erste Mal starte, dann bootet der so richtig hinten dran noch. Also ich merke richtig, er registriert, er zeigt mir auch über die LED an, dass er hier Infrarot-Fernbedienungseingaben mitbekommt, aber er reagiert noch nicht drauf, weil irgendwie hinten dran noch irgendwelche Subsysteme nicht geladen sind. Das ist aber insofern akzeptabel, als dass ich halt in aller Regel den Fernseher anmache und dann mal ein, zwei Stunden lang anhabe. Ja, wenn ich das bei einer Uhr hätte, dass jedes Mal, wenn ich die Uhr raushole und ich drauf gucke und es braucht dann erstmal eine Sekunde, bis es mir die Uhrzeit anzeigen kann oder was es mir auch immer anzeigen will, ja, bis es benutzbar wird, das ist großer Fail. Also so eine Uhr ist halt näher an einem Smartphone dran.
Das stimmt. Ja.
Oh, das ist so nervig, immer mal wieder so, du guckst einfach nur in Ruhe einen Film und dann kommt Samsung Smart Hub Update ist jetzt verfügbar. Mitten rein in die Fresse wird einem das gedrückt. Nicht irgendwie schön oben rechts, sodass man drauf reagieren kann, sondern der ganze Bildschirm ist voll mit einer Meldung und man muss immer auf Wegdrücken. Oh. Ja, man kann das halt auch sehr genau konfigurieren, also XBMC. Ja. Oh, da kann ich ja nachher auch noch was. Ja.
Irgendjemand hat die Farben ausgestellt.
Irgendjemand hat ja die komplette Formatierung weggemacht. Jetzt wissen wir nicht mehr, wer da was erzählen darf.
Ja, das ist
Haben wir
irgendwie.
alles Titzen durch? Also es gibt da irgendwie diesen Smart TV jetzt mit Titzen, der zumindest prinzipiell mal vorgestellt wurde. Das Patch springt gerade, ich kann nicht mehr lesen. Und das Samsung Z.
Ja, damit ist
Samsung Sie.
Samsung
Sie.
Z. Ja, Samsung Z hatten wir ja jetzt gerade und das
Ja.
kommt ja auch erstmal nur für Russland.
Was?
Ja.
Emerging Market oder wie, oder
Ja,
was?
nur die Russen kommen da erstmal in den Geschmack von Titzen. Also ist ja auch. Was? Ihr macht da so einen Scheiß draus. Hättest du jetzt nicht um meinen Ingo gesagt, hätte ich gar nicht gewusst, warum das witzig ist. Ja. Also deswegen die ersten Entwickler, und die da gefördert werden, sind wohl erstmal Programmierer und Programme aus Russland und den ehemaligen GUS-Staaten. Von daher müssen wir mal gucken, was da so noch passiert und ob das irgendwann auch mal zu uns kommt. Müssen wir dann schauen. Also ich meine, dieses Duopol, was wir gerade haben, ist auch nicht gesund. Ich finde, wir brauchen da schon noch mal was anderes. Und ich sehe jetzt noch nicht, dass da Windows 8 da rein, also Windows Phone 8, sind wir bei 8?
Windows Phone 8, ja.
Ja, da wirklich was bringt. Vielleicht schafft es ja Samsung. Samsung verkauft zumindest am meisten Handys da drauf gerade.
Vielleicht kommt da ja bald was von Amazon.
Nein.
Hihi. Irgendein Android-Fork mal wieder. Ja, klar. Abgesehen davon ist es ja, wenn wir das so akademisch betrachten wollen, wäre es ja keine weitere Plattform. Es ist ja nur ein Android-Fork sozusagen. Eieieiei. Ja. Okay. Überzeugt.
Das Bada und Titzen auch nur, ja, genau, also.
Ja. Ja, okay, dann müsste es tatsächlich Windows Phone sein. Das ist bestimmt kein Linux Fork.
Wer weiß, was sie da im Hintergrund noch alles haben. Ja, ist ja nicht offen. Man weiß ja nicht, was die da benutzen. Lauter BSD-lizenzierten Code, den sie nicht freigeben. Also es ist nicht der Linux-Kernel, aber vielleicht was nachgeschrieben. Vielleicht haben die Linux nachgebaut.
Haben so Programmierer das abtippen lassen.
Ja. Blind. Blind. Blind abtippen lassen. Ja, genau. So wird es gewesen sein.
Text to speech. Speech to text. Ja.
Also von der Hardware? Ja, also ich meine, aber was brauchen die meisten Leute? Die wollen halt ein bisschen YouTube, ein bisschen Facebook und telefonieren mit dem Gerät und SMS-Ersatzdinger machen.
Wenn's ja erstmal, darf man auch nie vergessen, wenn es erstmal für nur die Russen ist. Ich weiß nicht, ob die das genauso nutzen
Die wollen halt noch eine
wie
Wodka-App, aber ansonsten.
wir. Ingo,
Compliance-Lampe
halt.
gelb.
Jetzt holen wir mal kurz den Wladimir von draußen rein. Der hält dir jetzt ein Schild vor und sagt, er trinkt auch Wasser, ja? Steht
Ja,
da drauf.
in dem Wladimir, der ist doch gerade in der Normandie mit den ganzen Amis.
Eieiei.
Egal.
Eieiei. Compliance-Lampe, ja. Also, ja. Ich denke, von der Hardware her passt das schon, was das Device kann.
Ja, aber da müsste dann Samsung immer noch Geld an Google bezahlen und Google muss Geld an Microsoft bezahlen und das ist halt die Frage, ob man das immer alles will. Naja. Du als Kunde guckst da sowieso nicht drauf. Also die Kunden, die sich so ein Ding kaufen, denen ist es doch eh schnurzpiep egal. Die sich so ein 150-Euro-Teil kaufen.
Wenn, ja.
Ja, aber zumindest sparen sie schon mal die, keine Ahnung, was für Google für all die Lizenzgebühren dafür haben, wenn die Google-Devices da drauf hat und so.
Gibt es das offiziell überhaupt eine Zahl?
Du musst es bezahlen, ja. Oder? Oder kann ich gleich nochmal mit Mimimi anfügen? Ja, da kann ich kurz mal Mimimi noch anfügen. Ich habe ja mein Nexus kam ja aus der Reparatur wieder zurück und sie sagen dir nicht, was sie repariert haben. Steht halt nur drauf, dass sie Sachen ausgetauscht haben. Was genau nicht. Es ging einfach nicht mehr genau. Ich vermute mal, da ist irgendeine Flashzelle ist irgendwie kaputt gegangen oder mehrere oder die. Auf jeden Fall konnte ich nichts mehr draufschreiben. Es bootete nicht mehr und es ließ sich auch nicht mehr aus dem Bootmenü irgendwie formatieren oder sonstiger Zeug machen. Also da muss.
Das tut sie ja gerne.
Ja, aber ich konnte sie auch nicht neu formatieren mehr. Also du kannst ja in diesem Bootmenü dann mit so ein paar Clickies auch irgendwie sagen, ja, wenn das Android-Menü so heißt, genau, ja. Hast du ja die Möglichkeit, irgendwie nur ein Reset zu machen, oder du kannst auch wirklich sagen, hey, formatieren wir das mal so richtig, und da ist er schon gescheitert dran. Also es muss irgendwie, entweder ist diese interne SSD-Dinger sind irgendwie kaputt gegangen oder was auch immer, jedenfalls bootete es nicht mehr und ich hatte auch keine Lust, es zu routen, und es war auch nicht geroutet. Also ich konnte nichts weitermachen, außer sagen, ist kaputt. Und da es noch nicht mal ein Jahr alt war, hat der Laden meines Vertrauens, der rote da, der, wo man selten hingeht, aber manchmal Devices es günstig gab, den Schweinemarkt, genau, hat es auch angenommen, und gut, es hat irgendwie 3 Wochen gedauert, bis sie es wieder zurückgeschickt haben, aber dann, jetzt seitdem geht's wieder. Und mein Mimi ist da halt jetzt, dann muss ich natürlich alles neu drauf tun, weil ich natürlich nicht alles in die Google Cloud schiebe, aber die Google Cloud hat jetzt, erkennt mein Nexus jetzt halt zweimal überall. Und du kannst nicht irgendwo sagen, hey, lösch mal das alte oder so.
Dann löscht er beides.
Nee, es geht gar nicht. Du kannst es nur verbergen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich im Google Play Store was kaufen will, habe ich einmal Nexus 7 und nochmal Nexus 7. Und dann musst du noch raten, welches was ist. Ja, genau.
Wieso musst du beim Kaufen überhaupt das Device?
Du kannst im Gegensatz zu Apple, kannst du zum Beispiel auf der Webseite gleich kaufen.
Also ach so, kann, und dann kannst du sagen, und beam es mir an das Device.
Genau, beam es mir auf das Device drauf. Was ich doch, wenn ich mal über irgendein interessantes Programm stolpere im Internet, einfach so mache, weil es ist doch sehr bequem. Und ich hatte auch in der Zeit ein paar Apps gekauft und schon gesagt, hier, schick mir mal an das Gerät, was jetzt aber nie funktioniert hat, weil dieses Gerät nie wieder online kam und auch nie wieder kommt. Du kannst es nicht rausschmeißen, du kannst es nicht komplett löschen. Du kannst zwar sagen, deaktivier es überall, also zeig es mir nie wieder an, aber es ist immer noch in deinen Einstellungen da.
Du kannst
da.
Ja so ein User-Style-Sheet bauen. Ja,
das fand ich schon echt eine Frechheit. Vielleicht, also.
Ist halt nicht vorgesehen irgendwie, ne?
Genau, es ist nicht vorgesehen, dass du deine Geräte jemals irgendwie neu installierst oder komplett die Plattform wechselst.
Ja, oder dass es halt irgendwie so eine Doppelung oder so gibt.
Ja.
Ich dachte nur gerade,
als. Es ist ja dasselbe Gerät. Also, wenn das wenigstens. Ich weiß nicht, kann das nicht von einer E-Mime oder von irgendeiner ID irgendwie erkennen, dass ich dasselbe Gerät wieder neu aktiviert habe? Und dann, wenn du richtig liest, wenn das pro Aktivierung bezahlt wurde, musste Asus jetzt natürlich gleich nochmal Geld abdrücken.
Ja, hoffentlich mussten sie Geld abdrücken. Ja, ich glaube, die machen das natürlich nur, weil sie ihre Device Activation Number möglichst hoch haben. Ja.
Ja, vielleicht will man das auch gar nicht ausprobieren.
Lustige Dinge, dann habe ich auch noch ein.
Also Rousseau im Chat meint gerade, dass das Gerät wohl irgendwann automatisch gelöscht wird, nach 2 Jahren Nichtverwendung. Ja, super. Ja, super. Aber warum sie dann nicht einfach, also sie bieten dir an, dieses Gerät nirgendwo mal anzeigen zu lassen. Du kannst den Haken setzen, nee, zeige mir dieses Gerät bitte nicht an. Warum machen sie nicht auch noch löschen? Wo ist das Problem? Ja? Nee. Ach, Quatsch. Die wollen in irgendeiner Statistik nur sagen, wir haben so und so viele Geräte aktiviert, wahrscheinlich. Ja. Wir faken mal unsere Statistiken. Gut, also das nur kurz zu meinem vorgezogenen Mimimi. Wir waren ja eigentlich bei Mobile-Zeug, oder waren wir jetzt fertig damit, oder?
Gab's mit dem auch? Titzen.
Mit dem genau, eigentlich mit Titzen, aber jetzt doch Unterpunkt Android oder Unterpunkt Linux.
Es gibt.
Die auf mobilen Devices laufen. Ja, kommt drauf
Na.
an, wie groß dein Fernseher ist.
Oh.
Ja, lass es einfach. Kauf dir irgendeinen. Hier. Nein, 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 komm, komm.
Oh.
Plasma ist tot. Ja, dann. Plasma ist tot. Ja, genau. Hier siehst du. Also es würde sich nur lohnen, wenn du irgendwie immer Fußball oder schnellen Sport guckst und ansonsten. Echt? Oh Gott. Oh Gott.
Den Fernseher ausmachen, das Logo ist immer noch da. Ja, zahlen die für Branding deiner Wohnung mit? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eingebranntes Branding.
Ja, auch vielleicht gebrandet wird, ist Peter Sunde. Der muss nämlich in den Knast. Der ist verhaftet worden. Torrent Freak, unsere Primärquelle, schreibt, dass er in Schweden verhaftet wurde, vor ein paar Tagen. Also wohl am 31. Mai. Und Peter Sunde kennen wir von Pirate Bay und von Flutter. Und der ist leider mal nach Schweden eingereist, mal wieder. Und dann haben sie ihn gesnappt.
Die netten Schweden, ja.
Ja, die tollen Schweden.
Du hast nur die Pirate Party
Und du bist auch
gegründet.
kein Whistleblower, der irgendwas mit blonden Schwedinnen vielleicht hatte. Weil die mögen sie auch nicht. Ja, dann hast du gerade noch so gerade Glück gehabt. Vielleicht. Ja. Ja, nee, sonst sind Schweden schon nett, aber manchmal sind sie auch ein bisschen komisch. Sunde hat jetzt aber auch so ziemlich alle Mittel ausgereizt, die er hatte. Er hat es ja auch vor dem Europäischen Menschengerichtshof versucht, irgendwie seine 8-monatige Gefängnisstrafe, die er wohl jetzt abzusitzen hat, irgendwie noch zu verhindern. Aber sieht so aus, als wäre das alles nicht geglückt. Und jetzt, ja, muss er wohl für 8 Monate in den Knast. Ja, wäre mal in Deutschland geblieben. Die haben ihn wohl nicht gewollt. Irgendwie. Da war er wohl vorher. Er lebt wohl in Berlin und fährt aber ab und zu nach Schweden. Und das war jetzt mal blöd. Und gut finden wir es trotzdem nicht, natürlich. Dass der Arme jetzt in den Knast gehen muss, nur weil die Content-Industrie meint, er hat was falsch gemacht. Das ist eine gute Frage. Das müssten wir jetzt nochmal nachlesen.
Böse Dinge im Internet.
Im November 2010 sind 3 Leute hinter Pirate Bay irgendwie verurteilt worden. Genau. Ja, Peter Sunde 3, 8 Monate, Frederik hat 10 Monate bekommen und Karl Lundström 4 Monate. Okay, müsste, glaube ich, selber nochmal durchlesen, schaffe ich jetzt nicht so schnell. Aber ja, gut, sie haben Pirate Bay gegründet und damit eine Möglichkeit geschaffen, dass Leute Filme illegal aus dem Netz ziehen können. Es hat wahrscheinlich gereicht, dass sie die Möglichkeit geschaffen haben, selbst wenn sie es nicht selber getan haben. Und das, ja,
Ja,
ich,
vor allem ist ja, also erstmal egal, weshalb er verurteilt wurde, er ist verurteilt worden. Also es gibt einen Strafbefehl gegen ihn oder ich weiß nicht, wie das in Schweden dann heißt. Und auf der Basis darf ihn die Polizei halt, wenn er einreist, dort verhaften. Dumm. Ob das rechtmäßig ist, dass er verurteilt wurde oder nicht, oder wegen was, spielt erstmal keine Rolle.
Ja, rechtmäßig wird es auch gewesen sein, zumindest nach schwedischem Recht. Ob wir das gut finden und ob wir das rechtens finden, ist dann immer noch eine andere Sache, ne? Ja, also das. Ja, und da er alle anderen rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, blieb nur entweder ins Exil zu gehen oder jetzt diese 8 Monate anzutreten. Ja, blöde Geschichte, sozusagen. Gut, und es war jetzt irgendwie auch 8 Jahre her, nachdem irgendwie Pirate Bay Server beschlagnahmt wurden oder sowas. So halb habe ich das noch gelesen. Naja. Gut, nee, nicht gut. Blöd. Aber gut ist dagegen, dass SMS langsam stirbt.
Ist das so gut?
Du meinst. Ja,
Also,
ich find's ja total krass, dass bis letztes Jahr diese SMS-Umsätze und Zahlen immer noch gewachsen sind. Ja, na, immer mehr Leute haben aber Smartphones gekauft und die hatten schon eingebaute Möglichkeiten,
das ist
dass man
alles
nicht mehr
nur,
SMS
das
schreiben
war
muss.
alles nur die M-Tan und Two-Factor-Auth. Ich glaube, das ist auch bald der einzige Anwendungsfall irgendwie. Und halt mit Leuten im Ausland kommunizieren, die nicht für Datenroaming bezahlen wollen.
Ja, das haben wir, und das Problem haben wir demnächst auch nicht mehr, nachdem jetzt die EU das irgendwie ja mal klärt, kostet das demnächst fast gar nichts mehr. Oder du hast dein,
Ja, also die Frage, wie lange sich das noch bei der Generation unserer Eltern halten wird, das Datenroaming und so, oder dass sie das Handy im Ausland gar nicht erst anmachen und dann nur.
ja, gut, aber
Ja.
in Anführungsstrichen, die Generation stirbt ja irgendwann aus.
Ja,
Also.
und mit der Generation die SMS auch schon. Ja. Die Generation SMS stirbt aus.
Ja. Ich meine, also bei Vodafone und bei T-Mobile und bei O2, glaube ich, auch, gibt es da jetzt die Möglichkeit, du zahlst irgendwie 5 € im Monat mehr oder so und kannst alles, was du auch in deinem Heimatland hast, auch im Ausland benutzen. Also wenn du ein Gigabyte Traffic zu Hause hast, kannst du den auch im EU-Ausland benutzen. Oder wenn du 1000 Minuten frei hast, kannst du die auch im Ausland benutzen. Also, ja, das musst du ich.
Ja, das ist natürlich ein super Geschäft für die.
Ja,
Das ist.
beziehungsweise kannst du es, glaube ich, auch nur für ein paar Monate abschließen. Zumindest habe ich das bei T-Mobile gesehen. Da kostet es dann aber mehr als nur die 5 Euro.
Klar. Ja, das geht schon.
Ja. Als ich in Schweden war, habe ich mir auch überlegt, ob ich mir da eine Prepaid-Karte hole. Echt, nee. Willst du diese Rose
Und
kaufen? Willst du diese SIM-Karte kaufen?
halten Ausschau nach Ausländern, ja.
Ey, Rolex, Rolex.
Solange sie denn nicht irgendwie Fake T-Mobile SIM-Karten andrehen wollen. Ja, klar. Ich meine, das Personal ist günstig und die Pakete da verschenken, das kostet die auch wenig. Das ist wahrscheinlich billiger als irgendwo Fernsehwerbung schalten. Also die schenken dir sozusagen die Aktivierungsgebühr.
Wie? 500 Megabyte hast du nicht aufgebraucht?
Ja, bei den ganzen Filtern in Britain, da kannst du ja kaum surfen.
Verkrepeltes Internet. Ja. Na, ich war ja total froh, dass ich tatsächlich diese 5 Gigabyte Geschenkgeschichte von T-Mobile gerade gemacht habe. Ich habe jetzt auch die erste Rechnung gestern, glaube ich, gekriegt. Stand tatsächlich drin 0 Euro. Und sie haben irgendwie ein kaputtes PDF mit 0 Bytes geschickt für diese 0 Euro Rechnung. Ich hab's. Ja, hast du das auch so ein Ding bekommen, oder was?
Pro forma Nicht-Rechnung.
Ja, da hätte ja sein können, dass du auch diese 5 Gigabyte kostenlos Traffic dir geholt hast. Oder 2x 5 Gigabyte konnte man sich ja holen. Und da ich mal wieder in Brandenburg war und es da zwar kein schnelles DSL-Internet gibt, aber T-Mobile LTE hat, war ich doch sehr erstaunt oder froh, diesen kostenlosen Vertrag gemacht zu haben. Und ich habe tatsächlich die 4 Gigabyte gut gebraucht und es war normale Nutzung, gell? So normale, also schon ein bisschen weniger als normal, aber so halbwegs schnelles Internet und was man halt so den ganzen Tag so macht. Und da haben wir innerhalb von einer Woche 4 Gigabyte gebraucht. Aber da wäre doch für dich auch diese 2x5 Gigabyte echt gut gewesen. Warum? Ja, nein. T-Mobile hatte ein Angebot für alle. Klicke hier und kriege 2x5 Gigabyte. Du. Nichts. Nein.
Das war einfach
ein
nur Anfang.
Hast du unsere Sendung nicht gehört, Mensch. Ja, siehste. Das Angebot war, ist ein normaler Vertrag, der nach ein paar Monaten automatisch ausläuft und man muss nichts zahlen und man kann 2x5 Gigabyte aktivieren. Also kriegst einfach 5 Gigabyte LTE gratis und läuft automatisch aus, kriegst halt eine Karte zugesendet, musst halt einen Vertrag unterschreiben, aber im Endeffekt, da es ja nichts kostet. Gut, ich persönlich bin eh schon T-Mobile-Kunde, deswegen hat es mich jetzt auch nicht gejuckt, nochmal einen Vertrag bei denen zu machen. Ansonsten könnte man natürlich immer wieder ein Unternehmen, dem ich meine Daten gebe. Man muss dem auch ein Lastschriftmandat geben über 0 Euro, ein SEPA-Lastschriftmandat über 0 Euro. Da könnte man sich auch schon wundern, warum wollen sie das überhaupt haben. Ne? Muss das sein, dass das jetzt nochmal abgeglichen wird, aber das war es mir wert, dass ich 10 Gigabyte LTE-Traffic umsonst krieg. Jetzt mal gucken, ob es das noch gibt, aber gut, jetzt brauchst du es auch nicht mehr so dringend. Aber also für Gegenden, wo es kein schnelles Internet gibt, zumindest kein schnelles per Kabel, aber LTE da ist, wunderbare Geschichte.
Nee, schon falsch. Sorry, das sind Telcos.
Ja. Traurige Wahrheit.
Da, leider schon.
Aber mit SMS machen sie jetzt demnächst wahrscheinlich weniger Geld.
Hoffentlich.
Was aber auch schlimm ist, weil dann versuchen sie sich noch umso mehr krampfhafter irgendwelche anderen komischen Geschäftsmodelle auszudenken.
Dann holen sie sich's woanders.
Ja. Und verkaufen dir irgendwie die goldenen Bits woanders.
Premium-Bytes.
Vorher war die, das waren ja die teuersten Bits, die du kriegen konntest, SMS, oder sind es immer noch? Und jetzt bricht ihnen die das Geschäftsmodell langsam weg. Ja, das ist schon krass einfach. Ja, und jetzt gehen die zurück, also 37% oder sowas ist es jetzt einmal gefallen und es wird jedes Jahr einfach schlimmer werden. Wie gesagt, ich fand eh absurd, dass das letztes Jahr immer noch gewachsen ist. Es machte so irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, aber so ist es wohl passiert und jetzt geht es langsam bergab. Vielleicht geht es auch schnell bergab. Wir müssen mal gucken. Also, die Leute, mit denen ich noch per SMS kommuniziere, kann ich tatsächlich langsam an einer Hand abzählen. Mittlerweile sind selbst die, die ich vorher per SMS noch kontaktiert habe, alle in Threema gelandet. Also diese Threema-Community ist gerade sowas von explodiert.
Aber das ist ein deutsches Phänomen.
Ja, das ist mir ja egal. Also
Ja.
den Leuten, denen ich SMS schreibe, die sind sowieso in Deutschland. Also die paar, die tatsächlich noch SMS von mir bekommen haben, sind plötzlich alle in Threema. Und ich habe irgendwie keinen Grund mehr, SMS zu schreiben. Also, na doch,
Ja.
es gibt, und dann gibt es noch drei, vier Leute, die haben tatsächlich nur Handys, also keine Smartphones,
Was
nur
ist das?
Handys. Also das, Leute, ihr müsst euch vorstellen, diese etwas kleineren mit so einem paar Zeilen Display und noch so Tastatur, so Hardware, Keys da drunter, Nummern. Die Leute, davon gibt es natürlich immer noch welche auf der Welt, sind nicht meine Eltern, aber meine Großeltern zum Beispiel noch.
Ja, auch viele junge Menschen
Und auch
gibt's.
noch so ein paar junge Menschen, die einfach hart gesotten sind und sagen, sie brauchen den neumodischen Quatsch nicht. Oder sich nicht überwachen lassen wollen, wahlweise.
Ja,
Genau, was auch immer Gründe
da
sind.
hört man häufig die lustigsten Gründe. Ich meine, im Endeffekt ist es so, ja, wenn die das nicht wollen oder nicht brauchen oder einfach nicht haben, ist es halt so.
Genau, aber mit den Leuten, wenn du solche Leute kennst und mit solchen Leuten kommunizierst, kommst du nicht am SMS vorbei.
Ja, man kann sich auch mit denen treffen und reden, ist auch ganz
Man kann
gut.
die auch anrufen,
Ja,
aber
vor allem,
mal
ja.
für schnell oder für eine Nummer denen schicken, mache ich das halt per SMS.
Ja,
Also.
das Einzige, wie ich auch mit SMS eigentlich nur noch zu tun habe, sind M-Tans und Two-Factor-Auth irgendwo. Und wenn mal wieder, wie jetzt gerade, durch ein iOS-Update irgendwie WhatsApp und Threema leidlich funktionieren. Also WhatsApp geht ja gerade unter iOS 8 gar nicht. Das ist vollkommen korrekt und da möchte ich auch gar nicht irgendwie jetzt sagen, das muss irgendwie so sein, aber dadurch musste ich jetzt zum Beispiel bei ein paar Leuten auch wieder auf SMS zurückfallen. Was überhaupt nicht weh
Der
tut.
Fallback, SMS Fallback.
SMS ist nur der Fallback, ja. Was überhaupt nicht weh tut, warum, da kommen wir nachher noch dazu. Ja, so, dann hat der Pleite hier noch News von Mozilla, Play Canvas. Muss alles wissen.
Also zumindest keine OpenGL, genau. Also
Ja.
klar, früher diese Browser-Games schon, aber.
2048.
Geh erstmal einen Kaffee trinken, ja. Ja, die gute alte
Ja, ich
Zeit.
glaube, das ist halt jetzt gerade so am Durchbrechen. Also mit dem auch, dass jetzt zum Beispiel unter iOS dann WebGL läufig wird. Ja. dann wird das vielleicht auch anderswo mehr Einzug halten. Naja, es geht ja immer um dass es einigermaßen gleich überall funktioniert. Also, dass es für Entwickler einfach ist, das überall zu supporten. Das ist super, wenn irgendeine Android-Version auf irgendeinem Gerät das kann. Wenn das nicht alle einigermaßen gleich können, dann ist der Aufwand so groß, dass es kaum jemand macht. Und das setzt sich so langsam durch. Also, ich habe auch schon einige so ganz nette Tech-Demos und so gesehen, aber es ist halt immer dann nur eine Tech-Demo geblieben und nicht irgendwie, dass mal jemand ein Spiel auf Unreal Engine im Browser gebracht hat. Ich bin mir sicher, da arbeiten gerade viele dran, aber das ist halt noch ein Stückchen weit weg. Aber vielleicht sind wir jetzt wieder einen Schritt näher dran. Mit Sicherheit. Okay.
Also bei Play Canvas denke ich die ganze Zeit an Bob Ross. Ich kann ja auch nichts dafür. Ja. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es. Ja. Ja, also ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt erstmal nur für eine Einführungsphase irgendwie kostenlos ist. Muss man mal gucken. Vielleicht, dass sie einfach erstmal Leute anziehen wollen. Ja, schauen wir mal, oder? Klingt auf jeden Fall interessant.
Unity.
Okay, Play Canvas. Hip-Hop. Aber ich meine,
Das mit dieser Hip-Hop, das.
nee, Hip-Hop mag keiner. Aber ich meine, das Problem mit Musik haben wir eigentlich gelöst, finde ich. Nö, also, also ich habe jetzt nichts gefunden, selbst klassische Musik. Es gibt fast alles zum Kaufen, das verstehe ich, und DRM-frei. Von daher sehe ich da jetzt tatsächlich nicht mehr den Sinn drin. Also über Video müssen wir gar nicht drüber reden, das funktioniert einfach nicht, das haben sie nicht im Griff. Da wollen wir was Besseres und auch noch zum guten Preis. Aber für Musik ist für mich das Problem gelöst, es funktioniert und ja, wie gesagt, bei Popcorn Time verstehe ich es auch, weil das Problem ist nicht gelöst. Das funktioniert einfach noch nicht. Dann brauchen wir noch Lösungen. Da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen und rumgeheult und was wir da alles gerne hätten und haben wollen. Bei Musik sehe ich tatsächlich einfach nicht mehr das Problem. Selbst letztens die ganze, ich habe schon gar keine Lust mehr, alte CDs, auch die noch irgendwo rumliegen, zu rippen, weil es ist einfach einfacher, sich die Sachen neu zu kaufen. Dann hat man auch gleich die richtige Qualität und muss nicht gucken, ob die CD nicht doch irgendwie einen Kratzer hat und dann irgendwelchen komischen Blödsinn machen. Es funktioniert einfach und das zu einem Preis, der bezahlbar ist einfach. Deswegen ist das Problem für mich gelöst. Aber ja, gut, wenn die Leute meinen Hip-Hop und funktioniert. Aber das ist ja dann auch illegal, oder? Das ist schon so. Ja, dann steht da nicht, nee, deswegen. Gehen wir jetzt mal davon aus, steht zwar nirgendwo, wie sie es machen. Man könnte sich mal den GitHub-Quellcode angucken. Dann lieber nicht verwenden. Oder angucken, was sie tun. Also Libraries. 100% safe.
Jemand auf
LibFFmpeg.
Anschreiben von Anwälten steht.
Ja. Keine Ahnung. Müsste man mal. Also ich meine, es sieht schön aus, sieht professionell aus, aber wenn man nichts dafür bezahlt, ist man entweder selber der Kunde und wenn die hier schreiben, no Ads, no sonst was, dann ist das schon alles ein bisschen komisch. Nö.
Am Ende werden solche Sachen wie Popcorn Time und das von irgendwelchen Entwicklern gemacht, die von der Anwaltindustrie, von der Abmahnindustrie hinten dran bezahlt werden, weil die brauchen Kunden.
Obwohl, ich weiß gar nicht, wie das nach deutschem Recht ist, wenn du nicht wirklich siehst, dass das, also wenn es Streaming wäre, wenn du nicht sehen würdest, dass es illegal ist, müsstest du ja nicht davon
Das
ausgehen, dass es verboten ist.
schützt dich nicht davor, dass du
Ja,
eine Abmahnung ins Haus kriegst.
wenn es Streaming ist, wenn du was hochlädst, dann ist es sowieso böse, aber wenn es nur.
Also ich meine,
Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne?
ja, einmal das und natürlich be beruht das Konzept der Abmahnindustrie auf FAT. Also oder der Drucker an der Uni und so war das doch mal, ne? Und gebe noch irgendeinem anderen Anwalt kurz für eine Rechtsberatung auch noch ein bisschen Geld. Der rechnet das übrigens nicht über eine sogenannte Rechnung ab, sondern bei Anwälten heißt das Kostennote. Durfte ich dem letzten Mal wieder lernen beim Thema Rechtsberatung und so.
Tja,
Das hat, das
Duftnote,
hat einen ganz, hat einen
Kostennote.
ganz anderen Stil dann.
Ja.
Das bezahlt man einfach, weil es so schön klingt.
Ja, so eine Note halt. Ja.
Jo.
Schön. Gut, also ich werde aus dem Quellcode nicht schlau, was das Ding macht. Also zumindest nicht das, was auf GitHub steht. Nee, ich bin aber so ein bisschen durchgeklickt, aber irgendwie.
Ingo macht gerade ein Code-Audit
Ja,
für Hip-Hop.
es ist mir nicht klar. Also ich sehe. Ja, so, nee, bisher habe ich noch nicht so viele gehabt. Bloß, dass ich nicht verstehe, was das Ding macht. Na gut. Also ich sehe keine großen Libraries, die sinnvolle Dinge tun. Außer eine FFmpeg-Library und ein paar JavaScript-Files. Aber nix, was irgendwie böse Dinge tut. Naja. Sei es drum. Wir vermuten, es ist nicht gut.
Ja, also ich meine, wenn man dann genau danach vorgeht, das ist auch nicht wirklich legit. Also hier auf der Seite, das nennt sich Hip-Hop und da werden nicht einmal irgendwie Frauen gebasht oder Nigger gesagt. Also
Compliance-Lampe, orange.
ja, ich hoffe doch. Ja.
Oh.
Aber jetzt nicht mehr wegen mir, hoffe ich. Ja.
Kommen wir zur Pirate Box.
Genau, wenn wir schon
Das klingt auch
piratisieren.
total super.
Oh. Genial. Oh Mann.
Oder Internet in die dritte Welt.
Hier in der auf der FAQ-Seite haben sie ein Bild, wie einer mit seinem Skateboard in der Halfpipe steht und unten dran ist so eine Pirate-Box rangetaped. Ich stell mir das dann schon so vor, wenn es wieder heißt, irgendwie so Polizei sprengt. Ja, also eigentlich heißt es ja in letzter Zeit immer Kinderpornoring, aber jetzt ist es dann mal irgendwie der normale Pornoring oder so.
Das Skateboard-Ring.
Genau. Die,
Piraten-Skateboarder
da kommt dann auch,
erwischt.
das ganze Skateboard als Computer, als Beweismittel in die
Auf
Asservatenkammer,
jeden
ja.
Fall. Auf jeden Fall.
Kann so eine Pirate Box auch iBeacon? Weil das wäre total cool, wenn man da finde die nächste Pirate Box in deiner Nähe oder habe ich eine Pirate Box in meiner Nähe, dass ich mit meinem iPhone gerade irgendwie die Sachen drauf wegladen kann. Ja, oder einfach irgendwelchen so Fahrradkuriere fahren damit rum oder so und liefern dann die Daten so aus. Ja.
Ja, ich meine so.
Witzige, witzige Ideen. Felix halt macht immer konstruktive Dinge. Ja. Ja, oder tote Briefkästen für Agenten und so.
Ja, dass wir irgendwo. Sich einfängt mit. Super, gut.
Genitalien nur auf Nachfrage.
Oder auf Anzeige vorher. Ja. Gut, dann kommen wir doch zu OpenSSL. OpenSSL wurde ja total gefixt. Sie haben ja 7 Sicherheitslücken geschlossen. Aber komischerweise ist auch eine neue da. Sie haben also nicht alles erwischt.
Ja, das ist das klassische Spiel, ne? Zwei Schritte vor, einer zurück.
Wieder mit einem schönen Logo. Total gutes Logo.
Ja.
2 Spritzen, die ein X
Das ist
bilden.
eine Injection, ne?
Ja. Und eine CCS-Injection. Nicht zu verwechseln mit.
Mit
Ja,
der
egal. Ja,
CSS-Injection.
genau. Eine CCS-Injection. Ja. Jetzt haben wir irgendwie unseren Security-Experten nicht dabei. Deswegen wissen können wir gar nichts darüber sagen, oder? Oder habt ihr euch das angeguckt? Ich habe das, kam mir jetzt erst vor der Sendung kurz rein. Ich habe noch überhaupt gar keinen Plan, was das macht, was das ist. Okay, also so ähnlich wie früher, wo du einfach gesagt hast, verschlüssel mal mit keinem Schlüssel, also baue mal eine verschlüsselte Verbindung mit null auf,
So, so in
so in
etwa,
der Art.
ja. Das ist ja, das kann man ja insofern auch schon ein Stück weit, also wenn das nur so funktioniert, dann kann man das ja auch darüber ausschließen, dass man zum Beispiel schlechte Ciphers in seinem Server nicht erlaubt hat.
Es sind ja standardmäßig, wenn du so ein Debian oder so
Ja,
ein normales System installierst, sind einige Ciphers schon rein
genau.
standardmäßig
Auf
ausgemacht.
dem Server ist das das eine, auf dem Client ist das das andere, weil da kann ja kommen, was will. Also das hat man ja nicht unter Kontrolle.
Ja gut, aber wenn Server und Client sich unterhalten, lässt der Server ja nur bestimmte Sachen zu.
Also, der lässt sich überreden, einen schlechten Cipher zu benutzen, auch wenn er dafür konfiguriert ist, das nicht zu tun. Okay. 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 Naja, in letzter Konsequenz gibt es halt wieder Fix-Updates, die man installieren sollte. Es gibt, glaube ich, noch keine Seite, wo man so wie bei Heartbleed damals checken kann, ob man jetzt betroffen ist oder nicht,
Ja gut, das
oder?
kam ja
Oder
heute erst, oder es kam ja
hat
gerade erst raus.
Qualys da schon wieder
Also, guck
was?
mal, last Update ist morgen erst quasi. Die sind so ein bisschen weit in der Zeit irgendwie. Ja, genau, 6.
Ja.
Juni, also die sind schon morgen, wir sind noch heute.
Das kommt aus der Zukunft.
Eine OpenSSL-Lücke aus der
Das
Zukunft.
sollte mal jemand probieren. Ne? Ja. Minus one day, ja, genau. Das könnte man eigentlich auch mal probieren, wenn man so irgendwie beim SSL-Handshake, wenn der eine der Server einem irgendwie was sagen will und man sagt, ja, habe ich schon. Komm aus Japan. Weißt das schon, was du mir schicken willst. Ich guck mal gerade irgendwie bei hier SSL Labs nach, ob die schon einen entsprechenden Test oder so für gebaut haben. Die sind ja normalerweise extrem schnell. Ja, wahrscheinlich nicht, weil du müsstest erstmal rauskriegen, welche Ciphers der Server annimmt und ob du ihn dann. Ja, genau. Ja. Nee, ist noch nichts bei angekommen, stimmt auch. Fleidi hat recht, das kann man wahrscheinlich nicht so leicht checken, ob das jetzt. Also man kann vielleicht checken, ob man betroffen ist, aber man kann wahrscheinlich nicht so einfach sagen, ob dass man jetzt nicht mehr betroffen ist. Anyhow, OpenSSL, whoop whoop, mal wieder ganz groß.
Hey, jetzt gucken halt gerade mehr Leute drauf einfach. Ist halt einfach so. Und der Vorteil gleichzeitig noch, dass die Linux Foundation jetzt angekündigt hat, dass OpenSSL jetzt schon mal als erste Tranche Geld da kriegt und deswegen wahrscheinlich auch mehr Leute dran sitzen, um da Sachen zu fixen. Also ich erhoffe mir jetzt, dass in den nächsten Monaten der OpenSSL-Code doch einfach besser wird. Ist auch zwingend notwendig. Kommen wir zu einem anderen bösen Ding, was uns nächstes Jahr erwartet, wenn ihr zumindest ein neues Auto kaufen wollt.
Ja, die EU-Kommission hat über eine Verordnung beschlossen, dass eCall in neuen Kraftfahrzeugen und leichten, wie heißt es, leichten anderen Fortbewegungsmitteln ab Oktober 2015 verpflichtend sein soll. Was ist eCall?
Genau.
Ja.
Ja, es ist vor allem GPS und
Naja,
Funk.
es ist ja es ist keine Blackbox in dem Sinne, dass sie irgendwelche Bewegungen aufzeichnet, sondern es ist lediglich, zumindest so ist der Anwendungsfall geplant, es ist ein Notrufsystem. Das heißt, man kombiniert einen GPS-Empfänger, der die Position des Fahrzeugs trackt und dadurch jederzeit weiß, sofern halt GPS funktioniert, mit einem GSM-Modem oder UMTS-Modem, das über eine einheitlich definierte Schnittstelle dann die 110 AirCodes anrufen kann. Ich kann mir nicht vor
112.
112. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie dann eine Nummer angerufen wird und dass dann irgendein Modem mit irgendeiner Text-to-Speech-Software dann sagt, hallo, hier ist. Ich befürchte es am Ende auch, ja, weil die wahrscheinlich keine andere Schnittstelle hingebacken kriegen.
Das piept
Das sind so halt Terminators, ja. Also da sitzt dann auf der anderen Seite sitzt so ein Terminator und der versteht das dann. Der übersetzt das dann. Eins, eins, drei.
Punkt.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich müsste mal jemanden fragen, den ich kenne, der sehr viele solcher Notleitstellen in der ganzen Welt gebaut hat. Ich kann mir halt einfach auch nicht vorstellen, dass die, also ich meine, bei der Ausfallsicherheit, die ihre Systeme und so haben müssen, dass die dann irgendwie eher so eine REST API entwickelt haben, wo man einfach mit dem entsprechenden API-Key was hin posten kann. Also ich weiß nicht, was da genau dahinter steckt. Das versuche ich mal rauszufinden. Ja, genau. Also die Basistechnologie ist irgendwie Mobilfunk. Und es gibt Dokumente anscheinend, die das genauer definieren, dass es halt irgendwie Datenaustausch ist. Also Digitaldaten und nicht Sprache. Ja, klingt erstmal nach einer tollen Idee. Ja, die EU will hier uns wieder mehr beschützen, dass wir schneller Hilfe kriegen, wenn wir irgendwie mit dem Auto gegen einen Baum fahren. Klingt erstmal nett, birgt aber riesige Gefahren, was Datenschutz angeht, weil natürlich man würde das System so umsetzen, wie es auch ursprünglich mal vorgeschlagen war, dass eben der GPS-Empfänger die ganze Zeit die Position des Fahrzeugs mittrackt. Klar, der muss immer an sein, aber das GSM-Modem wird erst eingeschaltet, wenn jetzt ein Unfall zu melden ist oder zum Software-Update oder so. Wenn man das nicht so macht, sondern das GSM-Modem sozusagen die ganze Zeit mitläuft und sich immer wieder umbucht und einbucht in die Mobilfunkzellen, dann kriegen Beteiligte, die da eigentlich erstmal kein Interesse dran ha zu haben, also natürlich haben die Interesse dran, aber das dürfen sie nicht, zum Beispiel eben die Mobilfunkprovider, die kriegen da halt Bewegungsdaten mit. Und
Stau.
ja, genau. Es ist halt einfach, also das müsste, wenn dann so gemacht sein, dass es einen dritten Dienstleister gibt oder eben nehmen wir den Fahrzeughersteller da in die Pflicht und sagen, das ist der Mobilitätsdienstleister, der muss sich da auch drum kümmern, dass nur der diese Daten bekommt, wo sich das Fahrzeug wann befunden hat. Erstens erlaubt es natürlich Thema Fahndungsmöglichkeiten bei der Polizei wieder viel. Da darf man ja nichts dagegen sagen, weil Strafverfolgung ist ja vollkommen gut. Aber das erlaubt natürlich auch noch diese Informationen an weitere zu verkaufen. Staumeldung ist jetzt auch was, wo man im ersten Moment mal sagt, ja, das ist ja nur gut. Aber natürlich, also was ich so gelesen habe und was natürlich auch vollkommen logisch ist, zum Beispiel natürlich die Versicherungsindustrie, die interessiert sich gleich mal für diese Daten, weil die sagen dann halt auch, ja, okay, super, wir hatten ja eh schon den Plan hier demnächst, wir erinnern uns an Binärgewitter Folge XYZ, wo wir auch mal drüber gesprochen hatten.
Marc fand das, glaube ich, gut.
Genau, mit Marc, dass die Geschwindigkeitsübertretungen oder und so weiter, dass sie tracken können, wo du dein Fahrzeug möglicherweise abstellst, um dir nachher sagen zu können, ja, du hast dein Auto aber immer hier im Gefahrengebiet in Hamburg abgestellt gehabt oder ich weiß nicht was. Also da öffnet man halt Tür und Tor gewissen Dingen, die nicht wirklich im Sinne des Anwenders sind und im Sinne des Datenschutzes. Ja, klar. Ja, lass eine Autobahnmaut kommen und schon hat man das perfekt, dass man sagt, Mautsünder werden hierüber ja sauber getrackt. Oder alternativ, ja, wir buchen das automatisch von ihrem Konto ab, wenn sie die und die Autobahn befahren haben. Ja, macht Sinn. Und genau, ja, das wird auch dann alles irgendwie von Siemens oder so gebaut. Siemens und T-Systems, genau.
Daimler noch.
T-Siemens. Und jetzt hatte ich gerade noch irgendeinen Punkt an der Sache. Ach so, ja, die Argumentation ist natürlich immer die gleiche. Ähnlich wie bei so Sachen wie Internetsperren und so weiter. Ist hier jetzt mal die Argumentation, ja, so und so viel 1000 Verkehrstote pro Jahr und wer jetzt was dagegen sagt, also Leute wie ich, die da gegen die Datenausnutzung sind, die sind natürlich dagegen, dass irgendwie Lebensretten gewirkt wird. Ne? Also klar, ich möchte Verkehrstote auf jeden Fall, ganz viele.
Nein, das ist immer blöd.
Ja. Möglich, ja. Ja, das, also was halt interessant an der Sache ist, wenn man sich den verlinkten Artikel da nochmal genauer durchliest, da verquicken sich halt gerade irgendwie zwei Sachen und man merkt dadurch ziemlich deutlich, dass in der EU-Kommission das Lobbying der Industrie schon sehr gut und sehr direkt ansetzt. Also, mit Analogie zu der Fußball-WM, die da bald irgendwie stattfindet, heißt das, die pressen schon immer gleich im Mittelfeld irgendwie. Man merkt halt, das ist eine Idee, also eCall, die prinzipiell mal aus einem staatlichen Interesse heraus erwächst oder aus einem, also Sicherheitsinteresse für die Verkehrsteilnehmer, so ein gesellschaftliches Interesse. Genau, so wird es argumentiert und das ist so der Einführungsgrund. Aber dann steht schon in den einzelnen Texten, die da verlinkt sind, schon so, dass selbst die EU-Kommission dann so mehr oder weniger sagt, ja, wäre ja toll, wenn dann noch findige europäische Unternehmen sozusagen im Sinne von Big Data darauf kommen, was man noch alles mit diesen Daten machen kann. Und man dann eben dieses gesellschaftliche Interesse auf einmal in ein privatwirtschaftliches Interesse ummünzt, weil es sich ja anbietet. Und das ist halt der völlig falsche Ansatz.
Man muss dann französisches Unternehmen reinbringen.
Ja, nee, nee, die bauen immer alles zu breit gerade. Das ist nicht so. Ja. Klar, das haben sich ein paar gut ausgetüftelt an der Stelle. Auf jeden Fall. Und dann werden vielleicht auch wieder, vielleicht verschickt das Ding SMS.
Ja, genau,
Dann
mit den
werden,
Koordinaten.
ja,
Ja.
kommt eine SMS bei der Notrufzentrale an.
Vielleicht sollten Sie noch warten, bis Galileo komplett fertig ist. Dann müssen wir keine GPS-Module einbauen.
Ja, das ist auf jeden Fall aus der Größenordnung. Sie dürfen nicht zu lang warten, dann müssen Sie noch GLONASS einbauen. Wenn die Russen nämlich in Polen stehen.
Jetzt. Ja. Eher auf Rot, auf Hellrot.
Auf, ja. Auf sowjetisch rot, ja.
Okay. Was wollte ich jetzt noch gerade sagen? Damit vergessen. Nee, ist weg. Ich wollte irgendwas noch dazu sagen. Naja, ach so, doch, wir waren mal in Toll Collect. Wenn es Toll Collect macht, dann müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen, weil bis Oktober 2015 schaffen die das eh nicht.
Genau, also das ist ja auch wieder so eine Sache, das ist eine Verordnung, das heißt, die muss dann umgesetzt werden von den einzelnen Mitgliedsländern, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Das heißt wiederum, deutsche Autoindustrie würde sagen, wuhu, mit dem
Warte mal,
Bundeskraftfahrtministerium.
Verordnung,
Ah nee,
nicht
warte,
Richtlinien,
Richtlinien müssen
genau, und
umgesetzt werden.
Verordnungen sind
Verordnungen sind
eigentlich
direkt
direkt,
Gesetz im Prinzip, ja,
ja,
okay.
genau.
Ja gut, da gibt es auch jetzt nicht viel zu interpretieren an der Aussage. Das ist schon so perfekt für die Industrie, in Häppchen aufbereitet.
Ja. Also ist direkt Gesetz einfach mal. Aber wie gesagt, wenn das eine Wirtschaftsförderung ist, dann wird das sowieso nichts bis Oktober 2015.
Hab ich gesagt, wenn die Russen wieder in Polen stehen? Ich habe gesagt, wenn die Russen dann in Polen stehen.
Aber die
Das ist
können
ein
auch wieder, aber
Unterschied.
die stehen manchmal auch wieder da. Also die
Ich
standen da
wollte
schon.
keinen geschichtlichen Bezug dazu
Ja,
herstellen.
aber die standen da schon mal.
Das
Mehrfach.
hast du gesagt.
Ja, aber die standen da. Wir haben das auch schon mal aufgeteilt.
Oh.
Ja.
Oh.
Die dritte Teilung Polens oder so. Egal. Machen wir keinen Geschichtsunterricht hier. Konzentrieren uns lieber auf die Zukunft. Zukunft sieht düster aus.
Düster. Man muss
Ja.
immer ständig die digitale Freiheit verteidigen.
Ja, und es ist anstrengend, aber
Ja.
es ist Pflicht, weil wenn wir aufhören, dann gewinnen die Bösen. Ja.
Aber das ist doch ein schönes Auto. Ja. In der Tat. Und da wird es dann wahrscheinlich zwangsnachgerüstet.
Genau, bei jedem
Vielleicht.
Verkauf wird es automatisch zwangsnachgerüstet.
Ja. Zweite Hand Auto und so. Fleidi hat da vollkommen recht. Die Problematik ist die, so Lobbyarbeit findet halt im Verborgenen statt. Also im Verborgenen vor dem, wenn es so populistisch klingt, vor dem Volke. Und das Einzige, was wir im Prinzip machen können, ist wieder völlig der Aufruf hier irgendwie mitten in die Sendung rein. Man kann halt nur so Sachen machen wie Vereine wie Netzpolitik.org oder die DigiGes unterstützen, damit die auch mal Lobbyarbeit machen in unserem Sinne.
Oder eintreten und selber aktiv werden.
Kann man auch machen, in der Tat, klar, das wäre das Präferierte und das Nächstbeste ist finanzielle Unterstützung für Lobbyarbeit.
Ja, aber die Leute sind auch begrenzt, also am besten gleich noch eintreten und aktiv werden.
Eintreten.
Wenn ihr nicht schon genug Hobbys habt, dann macht doch auch noch das.
Genau.
Mhm. Genau. Und dann zutreten auch. Ja.
Ingo wollte hier mit nicht zur Gewalt aufrufen, sondern er wollte eigentlich nur auf jemanden zutreten. Also.
Ja. Einen Schritt in die richtige Richtung machen.
Ja.
Sozusagen. Okay. Dropbox, Webhooks.
Webhooks.
Hicks, Webhicks.
Webhicks. Ja, das habe ich vorher mal kurz gelesen, dass Dropbox jetzt auch eine Webhook-API sozusagen bereitstellt und dass man sich benachrichtigen lassen kann, wenn Users Dateien in der Dropbox von einem verändern. Also man kann wie so eine Art File-System-Events bloß eben über Internet und Web und Hooks und so weiter sich darauf registrieren und dann benachrichtigen lassen auf einer definierten URL. Eigentlich ganz nice. Muss ich mal probieren, was man damit so machen kann. Genau. Beispielsweise sowas oder ja, wie oft haben wir im Studium zum Beispiel irgendwie Projekte komplett in Dropbox irgendwie gemanagt oder ich könnte mir auch sowas vorstellen wie wir haben halt häufig bei uns die Originaldokumente, also irgendwelche PDFs oder so, haben wir häufig bei uns in der Dropbox liegen und im Basecamp. Jetzt könnte ich ja sowas machen wie einen Webhook auf einem Zwischenserver bauen, dass immer, wenn ich das in der Dropbox ändere, dass es das auch das File ins Basecamp hochlädt. Irgendwie so ein Spaß. Ja. If sys send set. Yes, yes.
This is no fake by you. Because you have a German accent. Yeah. Next, skip. Und die Loggen. Ja, die loggen sich.
Möglich, ja.
Okay. Schön, dass Sie jetzt sowas haben und benutzt es, wenn es braucht. Matt, du hast einen Nook.
Ja, ich habe endlich einen Nook.
Warum? Woher?
Ja, war dann halt irgendwann lieferbar.
Zäh.
Und dann habe ich halt mal zugeschlagen. Ja, also der Nook ist dieses kleine Intel-Board inklusive Gehäuse und ich wollte halt unbedingt den mit dem Celeron, der gar kein Celeron ist, sondern das ist eigentlich ein Atom, mit dem 2820, das ist so ein netter kleiner Dual-Core, der braucht irgendwie nicht viel Energie, das war so für mich das Hauptkriterium, plus der ist halt billig, also der Nook kostet halt irgendwie, glaube ich, um die 100 Euro Retail-Price, wo die anderen mit dem Core i3 oder dem i5 ohne Platte und alles schon und RAM schon bei irgendwie, glaube ich, 300 oder so fast sind oder mindestens 200, 250 so.
Ja, genau. Ich habe da dann halt zugeschlagen, weil ich den für mehrere Anwendungsfälle haben wollte. Nicht zuletzt eben dann mein doch eher hüstellangsamen Raspberry Pi als XBMC abzulösen. Das funktioniert eigentlich prächtig. Ich habe da dann auch wieder nicht RaspBMC drauf, sondern jetzt wieder OpenELEC. Funktioniert super. Es gab nur, wie ich immer mal wieder erwähnt habe, dann eine Sache, wo der Raspberry Pi besser war als alles, was ich bisher gefunden habe. Und zwar der Raspberry Pi hat HDMI CEC unterstützt. Das tut der NUC nicht. Der hat zwar einen Infrarotempfänger vorne. Das heißt, ich könnte theoretisch mir mit genug Aufwand das auch so hinbasteln, dass auch der NUC die Infrarotkommandos meiner normalen Fernbedienung irgendwie empfängt und dann auch irgendwie das Richtige tut. Man kann auch irgendwie so einen komischen USB-HDMI-CEC-Konverter, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, hinten an den HDMI-Port irgendwie schließen und dann das noch, ne? Das ist allerdings wieder nicht so, genau, das ist auch wieder nicht so toll, weil dann nimmt man sich wieder einen USB-Port weg am NUC und der hat ja nur drei. Ich habe das dann in letzter Konsequenz so gemacht. Ich habe halt einfach kurz Maus und Tastatur angeschlossen und bin und um das Ding einzurichten und benutze seither die zwar potthässliche, aber voll funktionsfähige XBMC Remote App auf dem iPhone. Die ist kostenlos, wie gesagt, potthässlich. Da gibt es ein paar hübschere, genau, aber die kann halt auch alles. Also die kann das Ding auch runterfahren und wenn man da die MAC-Adresse eingetragen hat, kann die auch dem Ding Wake on LAN schicken und mit der entsprechend kleinen, glaube ich, was habe ich drin, irgend so eine billige 64 GB SSD und 4 GB RAM ist der NUC in 10 Sekunden spätestens in XBMC gebootet. Also ist super.
Auf immer Wiedersehen.
CEC. Ja. Ja. Genau, eine Sache noch kurz. Der interne Infrarot-Receiver vom NUC, der soll angeblich und dann auch XBMC, die sollen angeblich super damit klarkommen, wenn man so HID-konforme oder kompatible Infrarot-Fernbedienungen verwendet. Das ist halt insofern dann problematisch. Erstens heißt das für mich auf jeden Fall eine zweite Fernbedienung neben der für den Fernseher. Das ist mir schon eine zu viel. Und zum Zweiten, das sind in der Regel so die klassischen Hama, ich weiß nicht was, Fernbedienungen. Die sind alle hässlich und unintuitiv und genau und teuer und scheiße und überhaupt. Dann ist mir das Thema, das mit dem iPhone zu machen, doch lieber. Und natürlich habe ich dann gleich festgestellt, weil ich ja so viel Zeit dann noch übrig habe, es gibt natürlich eine tolle API. Naja, toll ist anders. JSON-RPC-API für XBMC, mit der man das auch theoretisch selber sein minimalistisches Interface programmieren kann. Ja, also macht Spaß, das Gerät. Gibt es eigentlich sonst nicht weiter viel zu sagen. Ich habe da kein Windows oder so ausprobiert. Da gibt es genug andere Leistungsberichte, die sagen, dass das auch prinzipiell geht. Ist auf jeden Fall immer eine Überlegung wert, ob man sich lieber mal so ein Ding kauft. Und auch sowas wie, keine Ahnung, den Eltern, wenn sie irgendwie nur Windows Office bla machen wollen. Also das Tolle bei dem NUC ist auch noch, der kommt mit so einem VESA-Mount. Das heißt, den kann man theoretisch auch einfach hinten an den Monitor dran schrauben oder an den Fernseher dran pappen. Und dann hat man eine sehr kleine Einheit. Ja, ist auf jeden Fall so aus dem Line-up für mich persönlich gerade das Gerät mit der besten Preis-Leistung.
No.
Nee, da bin ich noch nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Raspberry Pi losgeworden bin, weil er immer mit mehr als 27p und DTS nicht gleichzeitig fertig geworden ist. Dazu kann ich nur sagen, ich glaube, das kann der Raspberry Pi auch nicht, der NUC nicht in Hardware, aber das Ding ist von der CPU her, wenn man so einen Film bei XBMC guckt, das Ding ist so unterausgelastet. Also das sollte auf jeden Fall hinhauen. Ja.
Tja, es ist halt auch nur ein Arm.
Es ist
Kleine
halt
Dinge.
irgend so ein Mini 700 Megahertz Armchen,
Ja. Und das andere ist schon.
ja.
Ja, und das andere ist halt ein echter Prozessor.
Praktisch, ja.
Gut.
Ja.
Okay. Kannst ja nochmal berichten, wenn du noch ein bisschen mehr rumgespielt hast, wie es so
Mehr
ist.
rumspielen.
Ja. Kommen wir ganz kurz zur WWDC.
Ganz kurz.
Ja, ganz kurz, weil
Ja.
erstens sind wir durch und zweitens war jetzt nicht so viel Spannendes.
Ja.
Ja, also für Entwickler waren ein paar spannende Sachen dabei. Ich glaube, das Spannendste war die neue Programmiersprache, dieses Swift. Komischer Name, aber gut. Ja. Aus Japan oder so auch wieder. Und außerdem war Swift nicht diese Banksachen,
Ja,
Datenspeicher.
Swift groß geschrieben
Ja.
ist dieses, ja, aber das hat
Also.
ja damit nichts zu tun.
Nee, aber.
Nicht unbedingt der schlauste Name. Ist halt, ja, ein moderner Versuch für eine
Ein
Programmiersprache.
moderner Versuch und ich meine, langfristig sieht es ja so aus, als wird das Objective-C ablösen. Das heißt also, irgendwann wirst du.
Ich habe da verschiedene Aussagen zu
Okay,
gehört.
also so habe ich es jetzt mal quintessenzmäßig verstanden und was Apple dann daraus macht, ist ja noch eine andere Frage. Aber ich meine, wenn sie jetzt schon mal so eine neue Programmiersprache vorstellt, die ja auch schon mehrere Jahre in Entwicklung ist, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Ja,
Ja.
werden sie sich dabei einiges gedacht haben und ich denke mal, für ihr Portfolio werden sie sich da jetzt nicht mehrere Sprachen langfristig ins Haus holen,
Das nicht, nee. Also
dass sie da irgendwann Swift only für iOS machen werden und vielleicht für. Ja, nee, ja, genau.
Genau, man kann das super nebeneinander laufen lassen. Also man muss es sich im Prinzip vorstellen, auch wenn es nicht ganz gleich ist. Es ist wie mit der Java Virtual Machine. Ja? Also sowohl Objective-C als auch Swift-Code erzeugen Code, der dann nachher in dieser Runtime lauffähig ist und der auch, weil er für die Runtime gleich aussieht, miteinander reden kann.
Na gut, muss man sehen. Also,
genau. Ja.
Okay, also man kann die Sprache jetzt schon verwenden und
Ja.
benutzen und Dinge
Genau.
damit tun und
Also
dann für iOS 8 damit entwickeln.
für iOS 8 oder auch macOS 10.10 oder auch iOS 7 und macOS 10.9. Also die Runtime wird auch gebackportet. Es wird eine Runtime für die zwei letzten Major Releases von iOS und macOS 10 geben. Man kann eben momentan die erste Beta von Xcode 6 oder heißt das da Beta oder Developer Preview, runterladen, entweder für Mavericks, also das aktuelle macOS, oder auch für die Developer Preview von Yosemite. Und was ich vorher noch gelesen habe, also zum einen mal noch kurz, ich habe während der WWDC, also während das alles lief, auf Twitter Aussagen vernommen, wie Objective-C wird es auch weiterhin geben. Aber das heißt natürlich nicht, dass Apple das groß pushen wird, sondern das heißt erstmal, das bleibt bestehen. Und das andere, was ich vorher aus mehreren Quellen Twitter-mäßig gelesen habe, ist, dass sobald iOS 8 rauskommt, soll Swift als Sprache Open Source werden und wahrscheinlich irgendwie neben LLVM irgendwie da so stehen. Also ist ja auch mit ein Projekt von dem Chris Lattner, der LLVM groß gemacht hat, der Entwickler, der ursprüngliche Entwickler von LLVM. Ja. Es gab auch Ruby-Bindings, oder? Aber Cyber, da gibt es ja immer noch. Aber das ist nicht Java. Doch. Oh, doch. Ich will hier gerade CyberDuck aufmachen und dann sagt mir mein Mac nur, oh, du musst noch Java installieren. Jetzt weiß ich, warum der so schlecht ist. Sorry. Enorm, enorme. Genau. Genau. Nicht nur für iOS. Also das ist echt komplettes Backend as a Service. So ist der Plan. Weil man sich nicht mehr um den Server in dem Sinne auch konzeptionell kümmern muss, ja. Ja. Ja, das hat mehrere Gründe, warum das nicht geht. Nicht zuletzt auch deswegen, weil bei CloudKit nur eine Art der Authentifizierung von Benutzern vorgesehen ist, nämlich die über eine iCloud, über ein iCloud-Login. Und den hat ja ein Android-User in der Regel da nicht. Ja, definitiv. Ja, genau. Also der Login-Effekt ist auf jeden Fall da in vielerlei Hinsicht. Auch viele andere Frameworks, die vorgestellt wurden, gingen stark in die Richtung, dass Apple jetzt wieder sagt, okay, gut, die letzten Jahre waren irgendwie schön und gut. Und jetzt sorgen wir wieder dafür, dass unsere Entwickler bei uns bleiben. CloudKit hatte ich am Anfang sehr starke Zweifel und muss auch immer noch, also habe noch immer nichts damit gemacht, habe nur Doku gelesen. Wird interessant. Ich hatte Zweifel deswegen, weil ja die Reputation von Apple, wenn es darum geht, Web-Services zu bauen, nicht so genial ist. Dann habe ich mir aber in einem Talk, ich weiß nicht, ob das in State of the Union war oder in einem der CloudKit-Talks angehört, dass einige der Features, die sie jetzt, also einige der neuen iCloud-Sachen, auf dem selber aufsetzen. Also, dass sie sagen, ja, wir benutzen das selber, um das zu bauen. Also haben das auch so eine Art als Dogfooding wohl ein bisschen betrieben. Dass sie da nachher den Special-Build von CloudKit irgendwie für sich selber verwenden oder wie auch immer, steht außer Frage. aber das macht mir ein bisschen mehr Hoffnung, dass das nicht nur wieder so ein, oh, hier, guck mal, CloudKit voll toll und nachher geht wieder gar nichts, ist. Und das andere, was für mich, also A, ja, ein Login ist, aber wesentlich mehr eben für den Nutzer, also für den Consumer, ist die technische Basis dahinter ist Multi-Peer-Connectivity, das es jetzt auch für den Mac gibt. Und das, der Marketingname dafür ist Continuity bzw. Handoff. Und das habe ich schon ausprobieren können und das ist echt gigantisch, wenn es funktioniert. Also das ist dieses Feature, das sie vorgestellt haben, dass zum Beispiel jetzt eben der Mac auch Telefonanrufe vom iPhone annehmen kann oder wenn man auf dem iPhone oder auf dem Mac jeweils eine E-Mail anfängt zu schreiben, dass dann das andere Gerät das mitbekommt und man da direkt weitermachen kann, solange die im gleichen WLAN sind und einigermaßen miteinander gesynkt sind.
Eine SMS. Buhu.
Ja, aber das ist total witzig, weil das meinte ich vorher auch mal, als ich gesagt habe, da kommen wir später noch dazu. Einer von den Bekannten, den ich dann den letzten geschrieben habe, ich habe halt irgendwie instinktiv dann auf meinem Mac das Messages aufgemacht und habe eine Nachricht losgeschrieben und habe dann erst später gemerkt, ah, warte mal, das war ja jetzt alles hier in grünen Sprechblasen. Also ich habe gerade, ohne dran zu denken, auf meinem Mac eine Nachricht geschrieben und mein iPhone hat das als SMS rausgesendet, hat reibungslos funktioniert. Und auch seine Antwort an mich, die hat reibungslos funktioniert. Und das ist das Gigantische daran. Ich merke das gar nicht mehr, oder man merkt es gar nicht mehr, aber das gibt's halt nur für die Apple-Plattform erstmal.
Ja, mehr Login. Ja. Obwohl das jetzt auch nichts Neues ist, also gut,
oder Handoff.
Aha. Geht nochmal ein paar Schritte weiter, aber ich meine, das gleiche kannst du mit einem Android-Gerät und KDE auch machen, dass du SMS tippen kannst und pipapo. Also das ist jetzt auch keine neue.
Ich sag jetzt auch nicht, Apple hat das erfunden oder so, aber, ja, aber zumindest, das ist. Wenn ich jetzt ein iPhone und ein iPad habe oder andersrum, wenn ich schon ein MacBook habe, dann werde ich mir diese Hardware kaufen, weil die passt dazu. Und ich werde mir jetzt, wenn ich ein Android-Telefon habe oder ich werde mir, wenn ich ein MacBook habe, werde ich mir kein Android-Telefon kaufen, weil damit wird das nicht funktionieren. Mit einem iPhone wird es funktionieren. Ja. So rum ist die Denke.
Macht halt den Vendor-Login halt doch mal noch stärker.
Genau, also den Login halt, also CloudKit ist zum Beispiel was, das macht den Login für Entwickler enorm stärker, auch ein Stück weit für End-User, weil sie halt nur noch ihre komische iCloud-Login-Daten brauchen, in der Theorie. Und Continuity macht halt den Login für User noch krasser.
Geht da irgendwas über die Apple-Server drüber oder ist es tatsächlich lokal nur im WLAN?
Bei Continuity?
Ja.
Das funktioniert komplett lokal.
Nur lokal. Das,
also da, wie gesagt,
die
technische Basis dahinter ist Multi-Peer-Connectivity, das heißt, was es vorher eben nur unter iOS-Devices untereinander gab, dass die über Ad-Hoc-WLANs, Bluetooth-Ad-Hoc, Bluetooth-Low-Energy, was sie gerade zur Verfügung haben, reden, um sich zu identifizieren. Das hat Apple jetzt auch eben in macOS 10 eingebaut. Das ist dann auch die technische Basis davon, dass AirDrop jetzt endlich zwischen iOS und Mac funktioniert. Juhu. Und darüber können diese Devices komplett, was sie wollen, sozusagen miteinander austauschen. Mhm. Und die technische Basis ist dann, so viel kann ich auf jeden Fall sagen, das kann jeder nachlesen, spätestens in ein paar Wochen, dass es mehr oder weniger eine NS-User-Activity von dem einen Device auf das andere Device ausgetauscht wird. Also ein bisschen so wie ein Intent unter Android. Man verkapselt so ein Objekt, das schreibt da rein, okay, also zum Beispiel das Mail auf dem MacBook schreibt, ja, ich habe jetzt hier gerade eine Mail aufgemacht und da stehen folgende Informationen drin. Und diese NS-User-Activity pusht es immer mal wieder an das iPhone raus oder an alle mit dem Ding.
Verschlüsselt hoffentlich.
Ja, Multi-Peer Connectivity kann Verschlüsselung. Also ist auch, glaube ich, der Standard.
Okay.
Ja, man kann das einstellen, ob man Verschlüsselung bei so einer Session haben will oder nicht. Und dann schickt es das raus und dann kann das andere Gerät drauf reagieren. Und es gibt dann auch noch andere Sachen wie dieses Mail-Drop. Das betrachte ich dann auch eher ein bisschen kritisch. Gut,
das ist auch nichts Neues. Thunderbird macht sowas auch schon seit Ewigkeiten.
Ja.
Ja. Will man ja eigentlich nicht, dass seine Files noch auf irgendeinem anderen Server gelandet werden oder kann man so gleich eine Dropbox hochladen und einen Dropbox-Link generieren. Das ist auch nichts anderes. Außer, okay, ist es netter, wenn du von Apple Mail nach Apple Mail E-Mails schreibst, aber das ist ja auch nicht der Standard, dass du das meistens machst, sondern meistens haben die Leute einen anderen Mail-Client. Deswegen lohnt sich das auch nicht immer. Dann hängt da ein Link dran und dann kannst du auch über irgendeinen anderen Dienst machen, wenn du willst. Naja, alles andere über die WWDC könnt ihr sich in anderen Apple-Podcasts nachhören. Dann braucht er uns nicht für. Ich glaube, das Swift wird uns noch eine Weile beschäftigen. Oder zumindest die Leute, die damit entwickeln. Ich denke ja immer noch, dass das tatsächlich Objective-C dann ablösen wird. Weil ich glaube nicht, dass, also zumindest so wie ich Apple kenne, supporten die ja nicht mehrere Sachen gleichzeitig, wenn es denselben Zweck erfüllt. Aber schauen wir mal, wie das so wird. Kommen wir zum Lesefu.
Irgendwie hat nur Pleidi gelesen. Und das verglichen mit der Anzahl an Worten in Shakespeare und Moby Dick. Also in Shakespeare, die Werke von Shakespeare. Genau, also nicht die Anzahl Worte, sondern die Anzahl verschiedener Worte.
Die verwendet wurden.
Oder nur Wu-Tang Clan.
Ja, da drüben lachen manchmal Leute. Passiert. Ja.
Lachhaft.
Nee, noch nicht, aber wollen wir. Also ich will ihn auf jeden Fall unbedingt noch sehen. Gut, also noch nicht angucken, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Gut, dann lasse ich das mal. Ich will ihn unbedingt noch sehen, ja. Okay, dann Mimimi. Ja. Ja, wenn die
Ja.
meinen, sie haben WLAN, dann machen die eine Menge drüber.
Ja, weil sie das nicht anders wissen, ne? Also, dann sagt die Dropbox erstmal, gib alles her, was da in letzter Zeit reinkam. Ja, also sagen wir, macOS kennt ihn nicht. Andere Betriebssysteme könnten ihn theoretisch kennen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nur von macOS sicher, dass es den nicht kennt.
Nein, ich glaube nicht, aber es ist halt bei macOS schon ein bisschen schlimmer, weil der normalerweise auch automatische Updates macht, wenn du nicht ausschaltest und pipapo. Es ist bei einem Windows natürlich auch, aber bei einem Linux habe ich jetzt meistens nicht das Problem, dass er anfängt, irgendwelche Apps oder Programme zu updaten.
Wenn dein Rechner
Und
dir im App-Nap die SIM-Karte leer saugt.
ja, deswegen ist es da nicht ganz so hart.
Super gut, vor allem wenn du deine Bilder in der Regel mit einer Digitalkamera in RAW schießt, weil der iCloud Fotos, der Fotostream die Bilder ja in Originalformat und Auflösung hochlädt. Das reicht auch, ja.
Tja.
Die haben nämlich ja, Prioritätslevel Cupertino, ja. Unter ISDN sogar meistens. Ja.
Bisschen, ja.
Also, du meinst, dass man keine Links und so mehr austauschen kann?
Ja.
Ja, das ist das lange Slide.
Ja.
Ja. Das haben leider schon viele, viele andere Personen auch öffentlich ihren Unmut drüber kundgetan und ich glaube, an Twitter prallt das gerade irgendwie maximal ab.
Ja, es. Ich verstehe es auch nicht, weil es gibt, also wenn man da jetzt noch ein Business irgendwie draus konstruieren könnte, warum sie es unterbinden, aber mir fällt einfach nichts ein. Ja, es gibt einfach keinen Grund, das.
Völlig absurde Begründungen. Das haben, ja, ich glaube, das haben, das mag die ursprüngliche Begründung sein, aber ich meine, auch da haben sie dann wiederum irgendwie zurückgerudert und haben gesagt, ja, okay, wir machen das ein Opt-in, dass man das aktivieren kann, dass einem Leute DMs schreiben können, wenn man, auch wenn man es nicht möchte, weil bei mir kann man das zum Beispiel nicht einfach so und ich habe nichts an der Einstellung geändert, soweit ich weiß. Und ich kann das auch bei vielen Leuten nicht, ja. Twitter trifft in letzter Zeit irgendwie nur noch wirre Entscheidungen. Dazu vielleicht noch kurz, es gab die Tage oder ja, vor einer Woche glaube ich auch mal so den Fall, dass von Tweetbot so Emergency-Updates ausgerollt wurden für Mac und iPhone. Es gab keine genauen Details darüber, außer dass die Tabbots auf ihrem Blog irgendwie geschrieben haben, ja, Twitter hat gesagt, hier und dann müsst ihr irgendwie ein neues Token und euch wahrscheinlich neu authentifizieren bei dem Account. Irgendwas mit den Push-Notifications oder so, aber mehr habe ich nicht rausfinden können. Und das ist maximal nervig, weil seither klappt das bei mir nicht mehr. Also seither sagt das zum Beispiel jetzt hier, wenn ich den Podcast Twitter-Account auf meinem iPhone in Tweetbot irgendwie aufmachen will, da habe ich mich jetzt, glaube ich, schon 5-mal neu authentifiziert irgendwie und er merkt es sich einfach nicht. Also das ist irgendwie hart verbuggt und das lief vorher alles super und jetzt läuft es gar nicht mehr. Ja. Ja, das Schönste war irgendwie, ich habe das dann einmal irgendwie den Prozess angestoßen für einen Account und merkte dann mittendrin so, oh, ich habe das Passwort gerade nicht irgendwie greifbar und wollte das dann abbrechen. Und dann konnte ich nicht mehr raus aus dem Ganzen, weil immer, also immer über den Button, wo ich zurück zu den anderen Accounts kann, hat sich dann immer die Fehlermeldung gelegt, dass ich mich nicht bei Twitter authentifizieren habe können und witzigerweise hat dann einmal, also für einen halben Tag lang oder so, bis ich das Device komplett neu gestartet habe, hat auch ein App neu starten, also über Force Quit und so, hat auch nichts gebracht. Das ist alles weird. Das hängt aber möglicherweise mit meinem eigentlichen Mimimi zusammen. Ja, stimmt, Ingo hat seins schon erwähnt, ja. Mit dem Nexus. Ja, im Wesentlichen klar, bin selber schuld, iOS 8, ich muss es halt jetzt testen und da
ja, mach's auf ein Zweitgerät.
Ja, mein hauptsächliches Zweitgerät ist ein iPhone 4 und das wird nicht mehr unterstützt.
Dann mecker Apple an.
Ich kaufe mir jetzt nicht deswegen nochmal ein 4S oder
doch,
ein 5 oder ein
musst 5S. Musst du aber machen.
Lange Rede kurz, nee, das ist eigentlich alles okay. Ich meckere auch gar nicht wegen iOS 8 selber, dass das Bugs hat und so und dass gerade WhatsApp nicht geht, ist mir eigentlich ganz recht. Das ist nicht das Problem. Das Einzige, was mich irgendwie anödet, ist jedes Mal das Gleiche. Ich weiß nicht wieso. Um mich rum machen das irgendwie 5 Leute das Restore und es funktioniert. Also das macht einfach nur einen ganz normalen Restore und alles ist danach super und sie haben das neue OS drauf und bei mir sagt es irgendwie jedes Mal, egal ob ich es an meinem iPad oder an meinem iPhone mache danach, ja, nö, Gerät ist jetzt kaputt, wäre schön, wenn du irgendwie ein Backup irgendwo noch hast und so weiter und so und ich krieg das dann alles immer wieder hergestellt, das ist immer stundenlange Arbeit. Ja, da bin ich irgendwie nicht so vom Glück gesegnet. Das hat mich jetzt nach der WWDC Keynote irgendwie am nächsten Tag irgendwie ein paar Stunden gekostet.
Tja, dafür ist halt Beta.
Dafür ist Beta und kann einige tolle Sachen und wird bestimmt bald besser und irgendjemand muss die ganzen Bugs ja auch sehen.
Ja, gut, kommen wir zu den Picks, zu unserer letzten Kategorie für diese Ausgabe auch mal wieder. Diese ja. Ausgabe auch, ja.
Ja, ja, wir hatten ja schon vorher angesprochen, vielleicht gibt es da bald von Amazon bald ein Smartphone. Wenn man aber das Video, das Amazon da so als Teaser rausgebracht hat, unter einem gewissen anderen Aspekt betrachtet, dann ist das auch sehr lustig. Einfach mal sich genau die Anweisungen sozusagen durchlesen und angucken und dann, naja. Ja.
Aha, okay. Gut.
Okay, bookmarked. Ich suche gerade noch das Allerwichtigste, nämlich das, wo Jeremy Clarkson Rubbish sagt. Ah.
Ach so, die.
Die mit den Multiplayer-Spielen.
Ach so, sag das doch. Was? Hast du viel Zeit?
Ganz cool. Sudoku lesen.
Ja. Ganz wichtige Sache.
Ja, für okay. Die Leute, die ganze Zeit Vim benutzen, die dann Dash aufmachen.
Okay. Ja, es gibt für alles.
Für alles gibt es ein Vim-Plugin.
Ja. Für alles, was man sich ausdenken kann, gibt es auch Porno. So ähnlich. Funktioniert das da, glaube ich, auch.
Hm.
Nicht?
Weiß nicht.
Genau. Wir sind ja im Jahr 1 nach Snowden. Also vor einem Jahr hat unser heimlicher Held alles veröffentlicht oder viel rausgebracht, was uns heute immer noch beschäftigt. Und passend dazu gibt es eine Kampagne »Ein Bett for Snowden«. Das heißt, man kann sich aus seiner zum Beispiel Haustür irgendwie so einen kleinen Aufkleber draufpacken. Wenn Snowden hier vorbeikommt, kriegt er hier meine Couch und kann hier übernachten. Was so ein bisschen zeigen soll, dass viele Leute in Deutschland Snowden gerne hier hätten und auch bereit wären, dafür quasi ihr Bett zu opfern. Ja.
Keine naja, Ahnung. Nicht zu opfern, also es ist nicht RMS.
Der würde nur auf der Couch schlafen.
Ja, they had to burn the sheets.
Ja. Gut, wollte ich nur noch mal erwähnen, fand ich es erwähnenswert sozusagen. Ja.
Pick. Ja.
NSA, bleiben wir gleich dabei.
Genau, gibt ja irgendwie jetzt hier ein Plugin in Google Mail oder für Google Mail, um End-to-End-Encryption da zu machen. Habe ich mich noch nicht genau mit auseinandergesetzt, werde ich aber demnächst auch tun. Wichtig und witzig ist vor allem das eine Easter Egg, wenn man sich das bauen will, dann ist in den Anleitungen irgendwie was drin. Man muss da so einen Flag mit übergeben. Man muss nicht, aber man kann da so einen Flag übergeben. SSL added and removed hier bei einem so einem Curl-Aufruf. Und das ist eine witzige Anspielung auf eine dieser Folien aus Snowdens Fundus, wo die NSA irgendwie dargelegt hat, welche war das, ihre Tailored Access Operations oder wer, wo sie das SSL zwischen dem Google Frontend und dem Public Internet
ausschalten.
Genau, ausgeschaltet haben mit dem Kommentar SSL added and removed here. Ja, ganz nette Anmerkung mal so.
Auf jeden Fall Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Gut. Dann Festplatten schmelzen. Hat hier der Leadname irgendwie noch eingefügt. Einen Blog-Eintrag von Frank, wie er mit Thermite Dinge zum Schmelzen bringt. Also Festplatten sozusagen, die danach...
Ja, weil so ein Bolzen durchdrücken ist noch nicht cool genug.
Nee, muss man schon richtig hardcore machen. Ja. Könnt ihr euch mal angucken. Oder auch nicht. Ja. Und dann noch?
Das ist einfach super. Ja. Steven mit PH.
Ja, okay. Steven.
Das ist gigantisch.
Gut, also wenigstens am Ende hatten wir doch noch was zu lachen in dieser sonst so traurigen Sendung.
Naja. Schade, dass du alles immer so traurig findest.
Ja, also wir haben rumgeheult ganz viel wegen.
Stimmt. Ah nee, wir haben eh nur selbstfahrende Autos von Google. Das haben wir völlig verpasst hier. Ja, die fahren einfach dahin, wo Google will. Ja, genau, denen kann man gar nicht böse sein dann auch. So. Auf dem Big Dog. Ja.
Ja. Das ist okay.
Ja, da können sie da auch gerne nachverfolgen, wo ich mich hin fortbewege, das ist mir egal. Sagen, ich auf dem Big Dog rumreite. Ja, genau, im Zweifelsfall kann der Big Dog ja so mit Steinen werfen.
Dann hast du gerade kein Internet und dann kann er dir nicht mehr sagen, wo du hinreiten musst.
Genau, puff, fertig.
Self-destruct. Ja, das ist Physik, das muss man wissen. Ja. Gut, dann, ich wünsche euch viel mehr frohe Zeit, passt auf euch auf, am Gerät. Und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.